Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Schalker Markt, Folge 34, die letzte Folge der Saison 25-26, weil nächste Woche machen wir eine Woche Sommerpause und danach ist ja schon neue Saison. Aber Kollege Schlamann, nicht, dass jetzt die Gerüchte aufkommen, ist jetzt schon im Urlaub. Nein, der arbeitet tatsächlich für Sky auf Mallorca. Guten Morgen, Dirk.
Hola, kann ich da nur sagen. Ja, aber das ist sehr interessant. Also du hörst jetzt erstmal, meine Stimme hört sich entsprechend an, weil ich ja hier auf Stimmenfang bin auf Mallorca. Und es ist so laut hier überall. Und ich muss immer gegen die ganzen Leute und die Musik anschreien. Und also das Deutschlandspiel vor zwei Tagen, das hat mich wirklich Kräfte gekostet, sage ich euch ganz ehrlich. Also ich kann das ja mal vielleicht, ne, cool, jetzt sitzt er hier vorm Pool. Ich sitze, ich meine, bei euch ist ja ähnlich warm wie bei mir, ne? Aber im Endeffekt sah mein Tag beim Deutschlandspiel so aus, dass ich morgens um 9 Uhr losgelaufen bin, diverse Live-Schalten gemacht habe, Interview mit Lorenz Büffel, der Zug hat keine Bremse, ne, wegen Deutschland, dann bis nachts um 2:30, ne? Und es war wirklich so, Robert, muss man überlegen, also die haben ja hier diese großen Läden, Bierkönig Megapark, für die nicht in Mallorca so ganz gängig unterwegs sind, das sind so die beiden größten Läden hier. Und es, gut, aber es gibt so viele, also ohne Quatsch, ne, da wird jeder Mediamarkt in Deutschland würde neidisch werden, wie viele Fernseher und Videoleinwände hier hängen, ne? Also egal, wo du hinguckst, du kannst Fußball gucken, in jedem Laden, aber das sind die beiden größten Bierkönig und Megapark, Bierpark. und es ist so, ich meine, Anstoß war 22 Uhr, die Läden machen hier um 9 Uhr auf, beziehungsweise der Megapark um 10 Uhr und ich war natürlich zur Eröffnung da stand schon eine Schlange von 300 Leuten. Dann haben die aufgemacht und der hat mit seinem Klickzähler war rucki-zucki bei 700 Leuten und um 11 Uhr war die Bude voll. Und dann haben die da gestanden.
Ja, aber erzähl mir doch, also ganz kurz, ich meine, nochmal, ich bin ja kein Malle-Experte, aber wenn man dann um 10 Uhr drin ist und das Spiel ist abends um 10, das ist dann 12 Stunden, wer, hat doch keiner mehr vom Spiel was mitgekriegt, oder? Ich meine, die sind doch dann...
Also Böller voll, ja klar, also das, also die wollen halt dieses Spiel in der großen Arena, also ich meine, das ist wirklich, du hast da eine super Sicht, die Stimmung ist genial. Aber es ist einfach so, du hast dann hinten auch gemerkt, also da brauchst du einfach Kondition und ganz viele werden vom Spiel wahrscheinlich nicht mehr viel mitbekommen haben. Aber also ganz ehrlich, ich hatte das Glück, dass ich natürlich mit meiner Akkreditierung dann auf so Podeste durfte. Und wenn du dann so dieses Menschenmeer guckst, das sieht schon ganz geil aus, muss ich sagen.
Wie viele Leute passen da rein?
Also es passen mehr rein, als natürlich offiziell drin sind. Ne? Das hat auch hier...
Okay, andersrum, wie viel sind offiziell dürfen rein?
ich glaube, offiziell sind es tatsächlich nur 5.000 oder 6.000, dürften aber deutlich mehr sein. Ja,
also cool, 5.000 auf so einen engen Raum ist ja trotzdem übel.
Ja, also die Bilder von oben sehen schon geil aus. Also ich kann nur allen empfehlen, ich mache das ja über meine Social-Media-Kanäle oder auch auf Sky gab es dann ja die Berichte. Also das sieht schon geil aus. Und du kriegst natürlich auch coole Aussagen. Jetzt hatte ich ein bisschen das Pech. Du musst natürlich schon ein bisschen selektieren. Normalerweise ist das so, wenn ich jetzt irgendwie beim Fußball unterwegs bin, dann siehst du, hast du ja auch immer ein, zwei Kandidaten dabei, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Live-Schalt mit einbauen solltest. Hier sind es deutlich mehr, wo du weißt, okay, wenn ich den jetzt was frage oder die was frage, dann kommt entweder was nicht Jugendfreies bei raus oder es wird einfach nur dumm und doof. Da habe ich tatsächlich toi 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 Glück gehabt bisher. Aber ja, du merkst einfach, du musst halt die ganze Zeit anschreien und deswegen hört meine Stimme sich so an, als wenn ich hier nicht zum Arbeiten wäre, sondern wenn ich hier einfach durchgemacht hätte zwei Nächte. Das ist tatsächlich nicht der Fall.
Ja, ich habe ja gestern Frühdienst gehabt und dann lief ja der Newsender und dann lacht plötzlich neben mir ein Kollege laut auf bei dem Beitrag von dir, weil halt ein netter Herr, den du da wohl etwas unfreiwillig gefilmt hast, hat dann schön hier Mittelfinger reingeschickt. Habe ich dir ja auch geschickt, ja.
Ja, das war der Adidas Vertragspartner hier.
Die haben absolut. Alles lizenziert, alles.
Ja, in dem Malle WM Pop-Up Store, wo man hier die Trikots kaufen kann.
Strand. Ja,
genau. Also das ist natürlich, das ist ja das Nächste. Das sind halt die schönen Bilder. Das muss man halt sagen. Du kriegst halt hier die ganzen Fake-Trikots, ne? Die kosten 20 Euro.
Also Fake-Trikots, ich bitte dich, Dirk. Alles Originalware.
Ja, alles Original und alles vor allem mit 300 Jahren Garantie. Aber man muss ja sagen, die fälschen ja mittlerweile echt auf einem relativ ordentlichen Niveau, so dass du sagen kannst, ey, für Deutschlandspiel anziehen. Und danach wieder ausziehen, ist ein 20 Uhr, okay, die sehen echt gut aus. Und die haben, also vor 2 Jahren, als ich hier war, gab es ja diese Brombeer-Trikots, die hatte dann einfach jeder an. Das sah noch irgendwie auch ein bisschen cool aus. Jetzt wechseln alle hier jetzt zurzeit in das weiße Deutschland-Trikot und natürlich dieses Schlafanzug-Blau.
Ne? Ja, das andere halt, das zweite, genau.
Und die Helmuts, so heißen die Herrschaften hier, das ist so der, das ist der Spitzname für die Vertragspartner, die hier die Originalware an den Mann bringen. Die haben auch so ein Retro-Trikot. Das sieht ganz geil aus von Adidas. Das ist so in weiß mit dem ganz alten DFB-Logo drauf und hinten steht Beckenbauer drauf. Die gehen auch gut, kosten 20. Und das sieht, also es kauft halt hier, jeder ist halt im Trikot unterwegs und das finde ich halt, das sieht halt total geil aus. Also wirklich, das ist echt schön. Ja. So, jetzt für alle, die jetzt mit Vodcast unterwegs sind, jetzt habe ich natürlich so einen halben Schatten hier im Gesicht. Sieht das cool aus oder nicht?
Ich habe das jetzt gar nicht gemerkt, jetzt wo du sagst, merke ich es gerade. Ich glaube, die Leute werden dich trotzdem erkennen.
Ja, das ist gut, okay.
Wir werden es überleben.
Also, aber ich wollte noch eine Sache, weil ich habe dir ja letztens auch erzählt, als ich auf dem Schiff war. Oh Gott.
Dass du einen anderen Urlaub gemacht hast.
Dass du selber Urlaub, ich bin nicht im Urlaub.
Entschuldigung, ich weiß ja.
auch hier Königsblau sehr stark vertreten.
Warst du auch in der Schalke-Kneipe?
Nee, da war ich noch nicht, da bin ich jetzt am Mittwoch. Also alle, die auf Mallorca sind, weil da vielleicht ja das letzte Spiel von Edin Dzeko sein könnte bei der WM und dann ja die Entscheidung naht, was mit Schalke ist, das werden wir thematisch da aufgreifen. Also am Mittwoch Bosnien gucken im Franks am Ballermann 04 abends, da werde ich auf jeden Fall dann dahin gehen.
Ja, schauen wir mal, wie viel Stimme du bis dahin hast.
Ja, wird schwierig.
Ja.
Aber es ist trotzdem so schön, auch hier nochmal zu sehen, dass die Leute wieder Bock haben, mit Schalke-Klamotten rauszugehen. Ne? Also wie viele Leute mit dem Raufgeht-Schalke oder mit diesem, ich nenne ihn immer, dieser Fischerhut, dieser Schlapphut, ne?
Von Kolasinac.
Ja, genau. Also wie viele Leute damit hier unterwegs sind und so, das ist echt abgefahren. Und aber es ist, also ich mag es ja auf Mallorca, weil hier kann wirklich jeder, hier stehen einfach alle zusammen an den Tischen und es gibt keine Schupperei oder so, ne? Also das finde ich immer so bemerkenswert hier, weil ja doch eine Menge Alkohol auch im Spiel ist und so, aber hier ist das einfach egal. Hier können alle zusammen, Frankfurter, Hamburger, Schalker, Hannoveraner, alle stehen zusammen, alle feiern und alle können sich benehmen. Zumindest was das angeht.
Ja, absolut. Dieser Aspekt ist definitiv vorbildlich. So, was haben wir heute in der Folge? Wir werden ganz kurz über die WM noch reden. Wir werden dann über den Großteil natürlich über Schalke. Wir werden eine News nochmal besprechen, die Schalke rausgegeben hat. Dann werden wir die Gerüchte besprechen. Ein Aufstiegsheld kehrt zurück zum Verein. Und dann haben wir noch, was macht eigentlich, und ein paar Fragen. Schauen wir mal, wie lange wir brauchen. Wir sind ja jetzt auch schon wieder bei 8 Minuten, obwohl wir noch nicht mal angefangen haben. Bevor wir aber tatsächlich loslegen, 2 Hinweise in eigener Sache. Wie gesagt, erstens, also nächste Woche machen wir die eine Woche Sommerpause und sind dann in 2 Wochen wieder da. Dann ist ja dann auch, korrigier mich Dirk, dann auch schon Trainingsauftakt.
Genau, ich komme wieder und direkt 2 Tage später am 5. Sonntags Trainingsauftakt. Einzelheiten haben wir noch nicht alle, aber die da hingehen wollen, ich denke, wird im Parkstadion sein an einem Sonntag und dann montags wäre unser Podcast eventuell mit Gast. Das Problem ist, das hängt halt damit zusammen, wie der Trainingsverlauf dann ist. Wir können es aber, glaube ich, verraten. Wir wollten eigentlich mit Henning Matriciani eine Folge machen, aber da nicht ganz raus ist, die Schalker ermöglichen ihm ja die Eingliederung wieder in den Profisport und deswegen darf er bei Schalke mittrainieren, wahrscheinlich bei der U23, aber da natürlich dann auch die Trainingspläne rauskommen, wissen wir nicht, ob der an dem Montag Zeit hat oder nicht. Von daher, also unser Ja, also wir haben natürlich vor, wir würden gerne mit Henning was machen, aber das müssen wir leider ein bisschen dem Trainingsplan anpassen.
Genau, werden dann vorher noch informieren, da werdet ihr ja das schon mitkriegen über Twitter, über Instagram. Genau, und der zweite Hinweis in eigener Sache ist, wir hatten ja letzte Woche hatten wir ja die neue Währung Tanaka eingeführt und einige fanden es witzig, andere fanden es nicht so witzig, es ist auch völlig okay. Humor ist ja jedem sein eigenes. Allerdings gab es auch ein paar, die dann uns vorgeworfen haben, dass wir nicht genug Respekt dem Spieler gegenüber zeigen. Ja. Und das finde ich dann schon, also klar, jeder darf sagen, was er will, aber sorry, also wer uns kennt, der sollte, oder vor allem Dirk kennt, mich kennt man natürlich ein bisschen weniger, aber das war natürlich null so gedacht, dass wir Satoshi Tanaka keinen Respekt entgegenbringen wollen. Es war halt einfach ein bisschen blöd dahergesprochen, wie man halt in dem Podcast dann einfach mal so macht. Also bitte, wer es nicht witzig findet, ist okay, aber das kann ich definitiv ausräumen, sowohl von meiner Seite als auch, glaube ich, von Dirks Seite ist.
Also das ist echt, also womit Leute Probleme haben, also ganz ehrlich, das ist schön, aber dann haben wir scheinbar keine anderen Probleme. Das ist gut. Das ist
auch,
gut, wenn wir uns aber, egal.
Ich habe es zuerst bei einem gelesen, dann dachte ich mir, na gut, okay, aber dann habe ich halt doch bei 3-4 gelesen und dann dachte ich mir, okay, dann tun wir das hier zumindest mal klarstellen, dann sollten die auch wieder ruhig schlafen können und gut ist.
Ja.
Genau, dann lass uns kurz mit der WM anfangen. Fang mal an mit Deutschland. Du hast es natürlich dann umgeben von sehr vielen Fans gesehen. Und Deutschland Gruppensieger steht ja jetzt schon durch das Curaçao Unentschieden dann fest. Und der Game-Winner war ein Schalke-Fan, nämlich Dennis Undav. Jetzt ist halt die Frage, Dirk, bist du manchmal sauer, dass der nicht bei Schalke gelandet ist? Und gab es da tatsächlich mal Interesse? Oder war es da mal tatsächlich kurz davor, dass der mal bei Schalke gelandet wäre?
Also der Name Dennis Undav ist auf Schalke auf jeden Fall heiß diskutiert worden. Das war zu der Zeit, wo er in Belgien gespielt hat, bei Union Saint-Gilloise. Da hat er ja in einer Saison wirklich alles kurz und klein geschossen und da hat Schalke auf jeden Fall Kontakt zu ihm aufgenommen zu dem Zeitpunkt. Das war aber wirklich da, wo es bei Schalke richtig den Berg runterging und den Bach runterging und finanziell das einfach nicht umzusetzen war. Da hat er einfach da schon finanziell in einer anderen Liga gespielt. Ist natürlich total schade, wenn du so einen Typen haben kannst. Das ist ja nicht nur ein erfrischender Fußball, sondern das ist ja ein erfrischender Typ. Ne? Also du merkst ja auch, dass die Reporter darauf eingehen, weil du kannst dem einfach eine Frage stellen und dann kriegst du keine 0815-Antwort, sondern eine ehrliche Antwort. Und das ist ja genau so ein Typ, den man auf Schalke auch gebraucht hätte, ne? Der ja auch für die Fans zum Anpacken gewesen wäre. Dementsprechend ist es natürlich total schade, dass das damals einfach nicht möglich war. Ich glaube, dass beide Seiten das gerne gemacht hätten, aber wie gesagt, die finanzielle Komponente war die, die da einfach überhaupt nicht gepasst hat und dementsprechend ist es total schade. Ist dann jetzt natürlich einfach zu sagen, ja damals, denn soll er halt jetzt irgendwie kommen und so, aber da gingen die Wege dann irgendwann so auseinander und es ist total schön, dass Dennis Undav sich so entwickelt hat und dass er mit Sicherheit Königsblau weiterhin im Herzchen trägt, wobei er das jetzt nicht mehr so raushängen lässt.
Nee, das wäre ein bisschen schlecht. Also nicht, dass uns die Stuttgarter feindselig gegenübergestellt sind, aber kann es natürlich trotzdem nicht bringen. Ich habe auch das Interview nochmal gefunden von vor 4 oder 5 Jahren, wo er das eben auch gesagt hat, dass er ja auch dann sogar gemeint hat, er würde sogar in die 2. Liga, aber natürlich, der hatte dann schon andere Optionen. Ich kaufe ihm das sogar ab, aber das muss ja finanziell dann trotzdem irgendwie passen und der ist dann zu Brighton gegangen. Da weißt du schon auch,
dass ja, genau.
Und was dann, da an Kohle geflossen ist. Ne?
Ja.
Und jetzt mittlerweile, also Leute, die, ich glaube auch nicht, dass irgendein Schalke-Fan noch von Dennis Undav träumt, also vielleicht schon von Undav träumt, aber nicht, dass er bei Schalke nochmal aufschlägt. Der Zug ist natürlich abgefahren. Der hat jetzt vor der WM seinen Vertrag verlängert und ein so überragender Typ, wie du sagst, sagt halt auch, dass er Döner ist und einfach normal, ja, also nicht irgendwie dieses Weichgewaschene, finde ich sehr, sehr erfrischend und muss man ja auch sagen, also die beiden Tore macht er ja auch herausragend, also das erste leitet er selbst ein und dann das zweite mit rechts angenommen, mit links Ding, also.
Ey, aber der Pass, absolut. Ich fand den Pass von Metscher auch überragend.
Ja,
also den so zu spielen und den dann so zu verwerten, keine Frage, aber ich fand den Pass überragend. Ich habe es nicht so aus dem Augenwinkel gesehen, wer es war, weil ich die ganze Zeit am Handy stand, weil ich ja genau diese Szene brauchte, wenn die Fans dann jubeln. Deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit 96 Minuten mit dem Handy in der Hand gestanden und immer wieder draufgedrückt, gelöscht. Und es war so, ich glaube, ging ja jedem so, dass das Spiel irgendwann Längen hatte. Und wir haben ja gerade über die Länge des Tages hier schon gesprochen und dann hast du einfach gemerkt, boah, das war dann für ganz, ganz viele hier auf Mallorca fühlten sich diese 98 Minuten an wie 3 Tage. Und dann kommt Dennis Undaff rein und du merkst es, wow, jetzt sind sie alle wieder da. Ne? Und die Undaff-Trikots hier, du kriegst natürlich auch bei den Vertragspartnern hier auf Mallorca. Also wenn sich jemand darüber jetzt pikiert, also auch das ist natürlich nicht respektlos gemeint gegenüber den Herrschaften hier, sondern mit einem Augenzwinkern.
Ja, danke. Danke für guter Hinweis.
Aber du kriegst ja hier alle Trikots auch mit Flock hinten drauf. Und es war erst so, dass ganz, ganz viele Leute mit Wirtz und Musiala hier rumgelaufen sind. Jetzt siehst du fast nur noch Undaffs.
Ja, wie gesagt, cooler Typ. Schade, dass es nicht geklappt hat. Ärgere mich jetzt ein bisschen mehr sogar noch, aber mein Gott.
Aber die Frage ist dann auch immer, ne, nimmt der Spieler dann wirklich die Entwicklung, die er jetzt in den anderen Vereinen genommen hat? Ne? Das brauchst du ja auch, also diese Erfahrung Brighton und jetzt auch Stuttgart. Du brauchst das ja als Spieler als Entwicklung. Das hängt dann auch von den Trainern ab, das hängt von deinen Mitspielern ab. Und dann weißt du gar nicht, wenn der damals wirklich irgendwie nach Schalke gekommen wäre und man die Ablöse hätte stemmen können und so und Brighton da nicht dazwischen gefunkt hätte. Hätte der sich wirklich so entwickelt?
Absolut. Vielleicht wäre jetzt dritte Liga wieder in Meppen gewesen, wo er angefangen hat. Genau. Also weiß man nicht. Trotzdem. Also sehr sympathischer Typ. Wie gesagt, die Tore macht er herausragend. Die Vorlagen auch von Amiri, diese Flanke ist natürlich auch super. Man muss halt sagen, die Deutschen haben auch ein bisschen Glück. Ich bin ja, weiß Gott, kein Kimmich-Fan, aber da finde ich auch tatsächlich, dass er dann immer allein gegen Diomande war, ist dann jetzt, weiß ich nicht, das kann man jetzt ihm nicht vorwerfen, dass er da zu langsam ist, weil der ist halt langsamer als Diomande, wie 99% der Menschheit. Da hätte man ihm ein bisschen mehr helfen müssen. Ist am Ende gut gegangen, ich meine, 3-4 Minuten vor dem 2-1 hatte Elfenbeinküste eine Riesenchance, also man hätte das Spiel auch verlieren können, aber es ist jetzt auch egal, 2 Siege in Folge.
Goretzka!
Genau, richtig, wo der dann noch mit zurücksprintet. Ist aber egal, 2 Siege, ich meine, man sieht auch, wie schwer sich andere Teams tun und Elfenbeinküste ist schon auch eine gute Mannschaft. Das zu gewinnen, das sind jetzt 11 Siege in Folge, die könnten jetzt, glaube ich, nächste, wenn sie Ecuador schlagen, glaube ich, einen Rekord einstellen, den Jupp Derwall damals aufgestellt hat, also schon ganz, ganz lang mit 12 Siegen in Folge. Muss man sagen, also gab sicherlich auch Sachen zu kritisieren, aber finde, es ist jetzt nicht der Ort, deswegen freuen wir uns alle, dass die Deutschen weiter sind. Mal schauen, wer jetzt in der es steht ja, glaube ich, schon fest, dass man 16. in Boston spielt, genau, oder? Das steht, glaube ich, schon fest. Das 16. Finale.
Hast du die Bilder gesehen aus Boston mit der Tatnami?
Mit den Schotten? Ja.
Boah, ist das überragend. Ich kannte das tatsächlich nicht, dass die überall diese Hütchen draufstellen. Aber die stellen halt diese Absperrhütchen, diese großen, diese Baustellenhütchen auf die Monumente überall, ne? Also auf alle Statuen. Und die hatten es vorher den Einwohnern von Boston erklärt, dass das eine respektvolle Geste ist, also nicht irgendwie abwertend. Und dann hat sogar die Stadt Boston geholfen, auf ganz, ganz hohe, mit so Hubsteigern die Dinger draufzustellen. Ne? Also überragende Bilder. Auch die Aktionen, ne, mit den Schulbussen, aufgrund der hohen Preise für Parkplätze und Beförderungsmittel haben die sicher kurzerhand an einen Bus ein Busunternehmen gewandt, der normalerweise Schulbusse hat, haben mit dem einen dicken Deal ausgehandelt. Der hat alle seine Schulbusse zur Verfügung gestellt und die haben einen sehr hohen Betrag an diverse karitative Einrichtungen gespendet und waren mit ihren Dudelsäcken in Kinderheimen und haben da gespielt und so. Also viel geiler geht's nicht. Ne? Also das ist geil.
Ja, eigentlich schon, ja. Also die Tatenarmy absolut. Ich finde auch der Nationalhymne Flower of Scotland auch so eine richtig geile Hymne. Also ich mag die deutsche Hymne natürlich auch, nicht falsch verstehen, aber die also auch mit einer Inbrunst, die Fans singen und die Spieler, das ist schon schon richtig geil. Ich habe irgendwo gelesen, dass wenn jetzt WM vorbei wäre, würde Deutschland gegen Schottland in Boston spielen und dass dann nicht genug, also die hatten ja schon nicht genug Bier nur für die Schotten, aber ich glaube, wenn die Deutschen dann auch noch kommen, dann kann der ganze Staat von Massachusetts zusperren. Schauen wir mal, ob so kommt, auf jeden Fall.
Montagabend 22:30, ne?
Ja, Deutschland auf Kurs. Aber Dirk, du hast einen Fakt gefunden und da sind wir bei Das geht gar nicht. Deutschland wird leider nicht so weit kommen, wie viele jetzt erhoffen, weil...
Ach so, wegen der Schalker, ja.
Ja, jetzt, ach so, habe ich dich jetzt...
Jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. Ich suche das nämlich jetzt gerade. Das müssen wir einmal, ich habe dir das geschickt, aber ich finde das gerade nicht. Es gibt einen super geilen Fakt, dass immer wenn die... Robert, musst du mir einmal, ich finde es gerade nicht. Ich suche es auch gerade.
Also ich glaube, der Fakt war irgendwas, dass Deutschland... Ja, das ist natürlich jetzt unvorbereitet. Wir haben uns vorher kurz abgesprochen. Aber das hatten wir tatsächlich vergessen. Siehst du mal, wie das auch uns passieren kann. Also ich glaube, der Fakt war einfach, dass Deutschland nur ins Halbfinale gekommen ist.
Wenn Schalker mit dabei waren.
Wenn Schalker mit dabei waren. Ja. Und aktuell sind natürlich keine Schalker mit dabei. Deswegen, hier, ich habe es jetzt gefunden.
Also, yay, Robert.
Nee, Entschuldigung, das ist der Falsche. Entschuldigung, jetzt habe ich's gefunden. Also, 2002 Finale mit Asamoah und Böhme. 2004 Gruppen aus ohne Schalker. 2006 Halbfinale mit Asamoah. 2008 Finale mit Kurani und Westermann. 2010 Halbfinale mit Neuer. 2012 Halbfinale mit Hövedes. 2014 Weltmeister mit Hövedes und Draxler. 2016 Halbfinale mit Hövedes und Sané. 2018 Gruppen aus ohne Schalker. 2021 Achtelfinale aus ohne Schalker, 2022 Gruppen aus ohne Schalker, 2024 Viertelfinale ohne Schalker und ja, 2026 ist auch kein Schalker dabei. Also
vielleicht zählt ja Dennis Undav.
Vielleicht zählt Dennis Undav.
Gut,
also es gibt ja ein paar Ex-Schalker. Leroy ist dabei, Manuel Neuer ist dabei, aber dann hätte es die anderen Sachen auch nicht gegeben. Leon Goretzka, also es gibt ja ein paar Ex-Schalker. Naja, also da hatten wir eigentlich als, das geht gar nicht, weil wir sonst eigentlich auch gar nichts Negatives gefunden haben diese Woche. Naja. Und dann kommen wir noch ganz kurz zur Schalker Nationalmannschaft, Bosnien.
Ja.
Edin Dzeko wieder dabei. Kurucay und Muslic war im Stadion. Mir ist aufgefallen, dass Kurucay deutlich bessere Plätze hatte als Miron Muslic.
Da habe ich gar nicht drauf geachtet.
Der war ja irgendwie unterrang und Miron Muslic war ganz weit oben. Wie fandst du Edin? Er hat eine Stunde, glaube ich, gespielt, ist rausgegangen, da stand es noch 0-0. Am Ende war es 1-4.
Ja, also ich finde trotzdem, dass man sieht, dass er, also ich glaube, der ist halt unheimlich wichtig für diese Mannschaft. Aber bei dem Spiel, also ich fand schon, dass man da schon auch gesehen hat, welche Grenzen die bosnische Nationalmannschaft hat, ne? Also fand ich schon.
Ja.
Also ich, ne, und da kannst du halt dann auch mit Edin Dzeko nicht viel reißen. Also.
Und trotzdem fand ich deutlich formverbessert zu den Spielen auf Schalke, weil
das sowieso.
Also wenn der am Ball war, der kann halt diese Bälle immer noch festmachen, der hat auch eine richtig gute Chance vorbereitet. Natürlich waren die Schweizer besser, brauchen wir jetzt nicht reden. Ich finde, am Ende ist es vielleicht ein Tor zu hoch. Es stand lange 0-0. Aber es ist auch egal, die Bosnien haben ja immer noch gute Chancen, wenn sie das letzte Spiel gegen Katar gewinnen, haben sie 4 Punkte. Das sollte dann reichen, als einer der besten 8 Dritten weiterzukommen. Wenn sie natürlich nicht gewinnen, dann sind sie raus. Ich bin mal gespannt. Aber ich fand das ein Schritt in die richtige Richtung von Edin Dzeko. Ich fand auch, dass Nikola Katic gut gespielt hat. Also bei den Gegentoren, weil hat er 0 Aktien im Spiel gehabt. Aber natürlich,
ja, und die haben es auch geschafft, relativ lange das Spiel ausgeglichen, zumindest vom Ergebnis her zu halten. Ne? Und das ist ja dann durchaus auch was, weil die Schweiz, die hat ja ordentlich Druck drauf, nachdem Granit Xhaka da alles in Grund und Boden geredet hat im Vorfeld. Ja. Und die haben ja auch, also das muss man sagen, die haben ja auch deutlich verbessert gespielt. Ne? Und die Schweiz, da siehst du halt schon, dass das ist ja Offensivpower, was die da haben. Ne?
Ja,
und
aber von daher erst auch unser Derby-Rivale aus Freiburg, keine Ahnung, wo das immer herkam, dass das ja angeblich das Derby ist. Kennst du das gar nicht bei Twitter? Das hat irgend so eine englische, irgend so ein englisches Portal hat irgendwie über eine Choreo von Schalke against der Derby Rivals Freiburg. Und seitdem ist das irgendwie so bei vielen Fans so. Also auf jeden Fall, der Mann Zambi ist halt auch ein richtig gut und sowas können die halt von der Bank nachlegen. Mal sehen.
Ja.
Ich bin gespannt. Wie gesagt, ein Sieg gegen Katar sollte möglich sein, sind wir ehrlich. Und dann wäre es ja zumindest noch das 16. Finale. Ich bin dann ganz ehrlich, das wäre für Bosnien schon ein Riesenerfolg.
Ja, auf jeden Fall. Also ich jetzt als Schalker zittern jetzt halt eigentlich auch alle so dahin, weil dann naht ja auch die Entscheidung, ne? Also die Entscheidung muss dann jetzt irgendwann fallen, wenn Bosnien raus ist. Wie geht's mit Edin Dzeko weiter? Ich bin mal gespannt, wie lang so die Frist dauert, die sich beide Parteien gegeben haben, bis es dann eine Entscheidung gibt, ob der bleibt oder nicht. Ich finde es ganz interessant, weil ich bleibe ja dabei, dass ich einen Eindruck habe, dass der Mann noch nicht fertig ist, so fußballerisch. Und ich glaube, wenn er sagt, ich mache weiter, dann gibt es nur Schalke. Also ich glaube nicht, dass der jetzt dann irgendwo anders spielt, oder?
Ja, also die Frage ist halt genau, Schalke oder vielleicht, dass halt irgendein Club aus Italien kommt, wegen seiner Family. Aber
das hätte ja...
Ich glaube auch, dass wenn er weitermacht, dass dann Schalke absolut in der krassen Pole Position sein müsste. Weil ich glaube schon, dass dem das auch imponiert hat, diese 6 Monate mit den Fans und so weiter. Ich glaube auch, dass der die Mannschaft gut findet, also diesen Zusammenhalt. Ich glaube schon, dass Schalke, und ich glaube auch, dass der nochmal Bock hat auf ein Jahr Bundesliga. Die Frage ist halt, wie wir ja schon öfter besprochen haben, was will die Familie?
Ich meine, ja, genau. Aber also es ist jetzt, ich finde so vom Gefühl her, wenn du mich vor 2 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, ey, das ist alles ausgetauscht. Alle wissen Bescheid, die haben gesagt, wir warten die WM ab. Und dann, das nimmt er jetzt nochmal als Gefühl mit, weil er sich auch nicht mit anderen Sachen belasten will. Und dann wird der Schalke sagen, komm, wir machen das nochmal. Aktuell würde ich sagen, so auf meinem Bauchgefühl ist eher vielleicht doch nicht. Aber das, wie gesagt, nur mein Bauchgefühl.
Ja, also wir warten einfach ab. Ich glaube, der wird... wenn Bosnien dann irgendwann ausscheidet, und davon gehen wir aus, dass die nicht Weltmeister werden, dann wird er sich so 1-2 Tage sicherlich erstmal zurückziehen, ein bisschen Urlaub machen, ja. Und dann wird er relativ, wahrscheinlich weiß der ja schon, was der machen will. Ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der auch mit seiner Frau sich noch nicht ausgetauscht hat. Ich meine, der hat ja genug Zeit gehabt jetzt.
Ja, ja.
Und dann wird er sich das nochmal überlegen, und dann gibt's entweder vielleicht nochmal eine Rolle rückwärts, und er sagt, nee, komm, lass mal gut sein. Oder er sagt, ein Jahr Schalke geht noch. Und dann, ich fände super, wir haben das öfter gehabt, unabhängig von irgendwelchen Trikotverkäufen, glaube ich, hilft der Schalke auch sportlich, würde der Schalke sportlich enorm helfen in der Bundesliga, diese Präsenz auch. Und ich glaube, die ist auch immer noch bei Innenverteidigern, auch in der Bundesliga. Ich glaube, du gehst einfach vorsichtiger rein in ein Spiel, wenn du da vorne weißt, da steht Nedim Džeko, weil der braucht halt nicht viele Chancen. Wenn du den einmal aus den Augen lässt, bumm, dann ist er drin, fertig. Und
wir sprechen ja jetzt gerade bei der WM auch viel von Aura.
Ja, oh Gott.
Bringt der halt auch, aber er bringt das schon auch mit, ne? Also der betritt, ich weiß ja noch, wie viele Spieler auf Schalke nervös waren vor dem ersten Tag von Edin Dzeko.
Ja.
Ne, also dass sie werden den jetzt gleich kennenlernen. Der kommt jetzt gleich in unsere Kabine, und die waren teilweise wie kleine Kinder vor Heiligabend. Ne? Und wenn du so einen Spieler hast, jetzt ist das natürlich, diese Situation hast du jetzt im Sommer nicht mehr, weil die kennen ihn ja schon alle, aber trotzdem bringt er das mit. Der hebt deine Kabine ja so auch nochmal auf ein anderes Level. Also das bringt er ja auch nochmal zum Sportlichen mit, ne?
Absolut. Und es gibt ja auch Neuzugänge. Also 2 sind ja schon da. Es werden weitere kommen. Für die wäre das natürlich auch eine feine Sache. Das hat ja auch Ron Schallenberg und Timo Becker in ihrem Podcast haben das ja auch gesagt, dass sie auch ein bisschen nervös waren, bevor der dann in die Kabine kam und dann eben überrascht waren, was das eigentlich für toller Typ ist. Wie gesagt, wir schauen einfach mal. Wir drücken die Daumen erst den Bosnien, dass sie so weit kommen wie möglich, und dann Schalke, dass Dzeko das Ja-Wort gibt. So, und dann sind wir bei Dat ist geil. Und dieses Mal sind wir vorbereitet, weil Schalke hat zum 4. Mal in Folge was gewonnen?
Auswärtsfahrrad Pokal. Also das ist ja wieder totaler Wahnsinn, ne? Also 119.600 Auswärtsfans in total, ne? Also offiziell, muss man ja auch mal sagen. Ich weiß nicht genau, wer diese Zahlen dann so zusammenstellt. Ich meine ja immer, dass es dann noch mehr sind. 25.000 Fans allein in Berlin. Also ein Schnitt von über 7.000 pro Auswärtsspiel. Und man darf ja nicht vergessen, dass ganz viele Stadien in der 2. Liga einfach den Schalkern nicht gewachsen waren. Ne? Also von der Kapazität her. Da wäre ja noch viel mehr möglich gewesen. Und ich glaube, als in dieser Saison hast du ja auch gemerkt, dass es ist ja irgendwas entstanden. Ne? Diese Wucht, diese Liebe zum Club ist ja wieder zurückgekommen, und ich glaube, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre und einfach jedes Spiel in einem 50, 60, 70.000 Mann Stadion stattgefunden hätte, dann müssten wir hier die Zahlen nochmal extrem radieren. Also Respekt und Hut ab an diese irre reiselustige Gruppe der Schalker, die es wieder mal geschafft haben, alle Rekorde auswärts zu sprengen. Also Wahnsinn.
Ja. Es ist einfach faszinierend, weil wie du sagst, also in Elversberg, in Fürth, wie sie alle heißen, die kleinen Stadien,
Kiel,
Münster, ja. Kiel und so weiter, da kannst du halt nicht viele mitmachen. Nur mal zum Vergleich, die zweitmeisten Auswärtsfans war der HSV mit 6.600, danach kommt der VfB Stuttgart schon mit 5.600, also auch schon mal ein Drop-off. Erste 10, 9 Bundesligisten, und Schalke erst auf Platz 11, kommt dann Dynamo Dresden mit 4.000. 1300. Also es ist einfach eine unfassbare Leistung, was diese Schalke-Fans jede Woche oder jede zweite Woche, ne, eigentlich jede Woche, weil zu Hause machen sie ja auch immer Radau, da immer auf die Beine stellen, finde ich einfach unfassbar. Und ja,
ich habe gestern einen Hannover-Fan kennengelernt.
Hannover-Feld.
Ja, genau. Ja. Aber also, und das war natürlich Thema. Also wir sind ins Gespräch gekommen, weil er ein CeeDee Lamb-Trikot anhatte von den Dallas Cowboys. Das ist ja meine Mannschaft. Deswegen bin ich zu ihm rübergegangen und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen. Und da meinte er nur, boah, ich hasse immer die Spiele gegen Schalke, weil es ist immer ein Auswärtsspiel. Also Hannover ist ja auch so eine ganz klassische Auswärts, wir übernehmen das Stadion-Tour. Und das fand ich, das passt irgendwie. Also da habe ich nur gedacht, ja, ich war auch schon ein paar Mal in Hannover mit, wenn die Schalker dann da auch, ich meine, Auswärtskurios, no more words needed.
Ja, da sind wir wieder beim Ding, dass Schalke-Fans wieder stolz sein können, Schalke-Fans zu sein. Ja. Nicht nur deswegen die Mannschaft, also der ganze Verein präsentiert sich aktuell richtig gut. Also von daher tippitoppi. So, und dann...
Ja, müsst natürlich jetzt aufpassen, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Also ich hoffe, dass alle im und um den Verein das Ganze weiter mit Demut angehen. Trotzdem können alle überall schreien, sag mal, Schalke, das hörst du auch hier an jeder Ecke. An jeder Ecke brüllt dir irgendeiner ins Ohr, sag mal, Schalke.
Ja, Mann.
Ich finde es aber rank.
Ich finde es auch gut. Natürlich im Erfolg macht man die größten Fehler. Ich habe aber da mit Frank Baumann und Meron Muslic, sag ich mal, nicht so ganz große Befürchtungen. Aber ja, möglich ist es immer. Ich meine, Schalke ist ja auch in die Situation gekommen, weil man immer Erfolgsfehler gemacht hat. Weil sonst wäre man jetzt immer noch Champions League. Also von daher.
Das stimmt.
Ja. Genau so. Und dann können wir die Info bestätigen, Dirk, ein User schon hatte bei Twitter. Ein Aufstiegsheld kehrt zurück. Was hat es damit genau auf sich?
Genau, also Danny Latzer kommt zurück, Gelsenkirchener Junge, der wird ähnlich wie ein, zwei andere ja auch schon in der Knappschmiede eingebaut. Danny Latzer wird Co-Trainer in der U14. Wir haben ja schon Lasogga bei der U23, Drexler bei der U17. Und ich finde gerade so Typen wie Danny Latzer, die so viel erlebt haben und den Verein halt auch in- und auswendig kennen und so, das ist ja, überleg mal, das ist doch für junge Kicker, ist das ja ein Geschenk, wenn du so einen hast. Na, also ich finde das
als
gut.
Co-Trainer, da hast du, glaube ich, auch noch mal eine andere Bindung zu dem. Ja.
Also absolut. Auch, das ist ja genauso wie auch Pierre-Michel Lasogga, Domme Drexler, die können dir ja so viel geben. Die können dir halt, also erstmal hast du ein Vorbild da, du kannst mit dem reden, wo du hin willst. Jetzt sind natürlich Drexler U17 und Lasogga U23 durchaus nochmal näher an dem Profisprung dran. Aber jetzt gerade auch so in der U14, überleg mal, dann hast du da einen, der keine Ahnung, wie viele Bundesligaspiele schon gemacht hat und so. Ja. Das ist schon, also das finde ich super. Muss natürlich aufpassen, dass du jetzt nicht wie wild alle ehemaligen Spieler irgendwo auf irgendwelche Trainerposten schiebst, weil das ist nun mal auch, es ist ja ein Trainerjob und das kann auch nicht jeder. Aber ich finde es halt super, wenn du sowas flankierst mit solchen Jungs. Siehe Tim Hoogland, wie das gut funktionieren kann. Ne? Ja. Dass die dann anfangen, ihre Trainerausbildung zu machen parallel und dann über die Knappschmiede, über Jugendfußball reifen können. Ne? Also wie gesagt, ich glaube, für alle Seiten ein super Gewinn und auch gut, solche Leute an den Verein zu binden.
Ja, absolut. Er hat ja jetzt, sag ich mal, dann in seiner bei seiner Rückkehr dann war ja Kapitän der Aufstiegsmannschaft. Hat jetzt, sag ich mal, sportlich war jetzt nicht immer unumstritten, aber du kennst ihn ja auch. Man hat ja immer gehört, dass er ja trotzdem so ein richtiger Leader war, ein Anführer. Hattest du auch den Eindruck oder war das dann ein bisschen schwierig, weil er dann sportlich nicht mehr so ganz unumstritten war?
Also ich glaube, er ist einfach in einer blöden Situation gekommen, so als der neue Leader, und das hat er dann nicht so ausgeführt. Und ich muss sagen, ich hatte mich eigentlich so persönlich drauf gefreut, weil ist ja auch in Gelsenkirchener, bin ich ja auch, und ich fand, er war zu distanziert uns Journalisten auch gegenüber. Also ne, fair enough, alles gut, ist überhaupt nicht dein Job ist Fußball spielen, scheiß auf die Journalisten. Aber ich hatte eigentlich gedacht, so meine Güte, also die Brücke, die hat er eigentlich nicht benutzt. Also das fand er eigentlich, ich fand, er uns gegenüber war ja immer, boah, sehr distanziert, und dann dachte ich immer, Also wie gesagt, das ist nicht dein Kernjob, aber ich finde, das gehört halt auch irgendwie mit dazu. Und ich glaube, wenn du so eine Bindung schaffen kannst, dass alle den Eindruck haben, wir sitzen zumindest mal auf demselben See und sind in derselben Sportart unterwegs, das gehört vielleicht auch mit dazu. Das hat er gar nicht so gemacht. Das kenne ich von anderen Jungs, die für diese Situation so geholt wurden, anders. Ne?
Vielleicht hat er auch ein bisschen Glück gehabt, dass dann halt ein Terror, der auch dabei war, der das dann deutlich besser gemacht hat.
Das wollte ich jetzt gerade sagen. Aber also er ist, glaube ich, auch selber, er ist dann an den ganzen Erwartungen, glaube ich, die haben ihn auch ein bisschen erdrückt. Ich glaube, das war nicht das, was, dem ist er gar nicht gerecht geworden, fand ich.
Ich finde trotzdem gut, ehemalige Spieler einzusetzen. Also von den dreien, die wir jetzt besprochen haben, finde ich am überraschendsten tatsächlich Dominik Drexler, weil der ja, sage ich mal, nicht so ganz positiv mit Schalke auseinandergegangen ist. Finde ich trotzdem super, weil warum nicht? Also da muss man dann nochmal turn the page, sagt der Ami, und weiter geht's.
Ja, das sowieso. Also und ich, ganz ehrlich, Domme Drexler muss, was ich gehört habe, ein überragende Trainer, also nicht ein, er muss...
Ein Gefühl fürs Trainer sein oder so?
Ja, genau. Also der bringt alles mit, was du als Trainer brauchst. Und das habe ich schon gehört, bevor er diesen Job hatte, weil die alle gesagt haben, der versteht das Spiel wirklich. Ne? Und das musst du auch,
war das ja auch immer, ja.
Ja, und es gibt ja so zwei, drei, die das dann so verstanden haben, dass dann auch dass du das auch anderen Leuten vermitteln kannst. Das ist ja auch irgendwo was dazu gehört. Und das muss der sehr, sehr gut können.
Ja, sehr gut. Dann schauen wir mal, wie die drei sich entwickeln. Ich meine, bei Danny ist es jetzt noch ein bisschen weiter in der Zukunft und U14. Da geht's auch, glaube ich, auch so ein bisschen, wie kann man mit Kindern umgehen? Bei den anderen beiden hast du ja gesagt, das ist schon eher also klar, da musst du denen schon auch Fußball beibringen, ja, weil da legst du ja die Grundlagen. Also, nee, da wollte ich jetzt nicht abwerten.
Aber das ist ja eine ganz, ganz schwierige Zeit, ne? Das ist ja immer so, alle, wenn ich die Eltern da immer alle sehe.
Ja, da interessierst dich für Mädels und so weiter, genau.
Das ist nämlich die entscheidende Phase, wenn deine Eltern sagen, ja, du musst jetzt aber mal hier jeden Tag zum Training, weil ich habe keine Lust mehr zu arbeiten. Du wirst der neue Messi und dann kann ich mir eine neue Tasche kaufen. Ich übertreibe, ne? Also alle Eltern, die mir jetzt wieder schreiben, das war ein bisschen scherzhaft gemeint, aber es ist ja schon so, wenn du da siehst, ganz viele Eltern glauben dann ja, ne, das werden jetzt meine neuen Superstars. Und in dem Alter ungefähr, da wird's dann entscheidend. Und da ist dann die Frage, kannst es schaffen oder eher nicht? Ne, und da brauchst du vielleicht dann auch einen, der dir mal in den Arsch tritt und der dir mal sagen kann, pass mal auf, der Junge, wenn du dahin willst, wo ich war, dann musst du das und das und das machen. Und dann hörst du vielleicht auch eher auf so einen, als auf irgendjemand anders, ohne das abwerten zu meinen.
Absolut, weil er aus seinem eigenen reichhaltigen Erfahrungsschatz eben sprechen kann und eben zeigen kann, ey, pass mal auf, wenn du vor 60.000 spielen willst, dann musst du das machen, weil er hat halt vor 60.000 gesprochen.
Richtig.
Ja, hoffen wir einfach mal, dass es gut geht, dass es positive Effekte hat für die Jungen und ihm natürlich nur das Beste. So, und dann kommen wir warum wahrscheinlich die meisten eingeschaltet haben, Transfers.
Wir haben es extra schön nach hinten gezogen und wollten es eigentlich genau um 9.04 Uhr machen. Jetzt ist 9.06 Uhr.
9.06 Uhr, ja. Also fangen wir erstmal an mit der nächste Junior-Chef im Anflug, übertrieben gesagt. Also nach Junior, wie heißt der Junior? Unser Junior Adamu. Der nächste Junior wäre Junior Dina Ebimbe. Da gibt's ja auch Interesse. Das hatten wir das letzte Woche schon. Ich glaube schon, dass wir das nochmal besprochen haben.
Ja.
Aber da haben wir, also da sind wir, haben wir nochmal die Info bekommen, dass man auf den tatsächlich aufmerksam wurde durch eben Stats Libuda, weil der da einen sehr, sehr hohen Wert hat. Das finde ich immer sehr, sehr gut, dass man tatsächlich nicht nach Spielern sucht. Oder man schaut, was hat denn eigentlich Frankfurt oder was hat denn eigentlich der Verein oder der Verein, sondern tatsächlich sich da treu bleibt und über dieses Tool nach Profilen sucht. Das ist, finde ich, schon sehr positiv, oder?
Ja, ich meine, du siehst ja auch, dass es einfach erfolgreich war zuletzt. Ne? Also das Problem bei Ebimbe ist einfach, also Frankfurt möchte den abgeben. Ne? Frankfurt wird den abgeben. Das ist ja dann schon mal immer eine gute Sache. Du musst jetzt also nicht groß verhandeln und noch irgendwie schauen, dass der Verein sagt, oh, ich brauche jetzt irgendwie einen Ersatz oder so. Aber die wollen halt Geld haben. Und das ist, ich glaube, Frankfurt stellt sich da was vor in Höhe von 3 Millionen. Ich glaube, als Schalke in die Verhandlungen reingegangen ist, dachten sie oder hatten sie gehofft, dass es deutlich drunter liegt. Ich glaube, aktuell liegt man einfach noch zu weit auseinander. Also da ist bestimmt...
Also ich sag das jetzt auch, Ja, ich sag das jetzt auch nicht als Schalke-Fan. Ich finde 3 Millionen bei einem Spieler, der letztes Jahr ausgeliehen war und ein Jahr Restlaufzeit hat, finde ich ein bisschen viel. Also da ist halt die Frage dann auch, ob man, also wie viele andere Angebote hatte. Wir wissen, Ebimbe will zu Schalke. Das heißt dann natürlich am Ende nichts, wenn dann ein anderer Club kommt, dann will er da bestimmt da auch hin. Aber ich habe halt mit einem Frankfurt-Fan gesprochen, der hat halt gemeint, der galt halt vor 2-3 Jahren als so richtiges heißes Talent in Frankfurt. Hat dann so diesen nächsten Schritt dort nicht gemacht, aber man muss halt sagen, ähnlich wie bei Adamu und auch bei Tanaka, vom reinen Profil her, diese Intensität, die er hat, auch der hat auch eine richtige Vielseitigkeit, da kann der auch auf rechter Schiene spielen, im Mittelfeld und so weiter, wäre natürlich schon interessant. Und wenn der halt an dieses Niveau von vor 2 Jahren rankommt, ist halt der schon auch ein Spieler, der dir halt, der dir halt in der Bundesliga auch einen Unterschied ausmachen kann. Also von daher, ich bin gespannt.
Keine Ahnung, was das für ein Tier ist, aber es ist groß und hässlich.
Dirk, aber dann, wenn wir schon bei Profilen sind, uns ist natürlich, uns ist aufgefallen, das ist ja liegt auf der Hand, aber bei der zweiten, also Schalke sucht auch nach einem speziellen Profil in der Defensive. Was genau?
Also ich finde schon sehr spannend, dass die Schalker bei der Suche ein ganz, ganz klares Profil haben, was sie verfolgen. Und das siehst du jetzt dann ja zum Beispiel bei Igor Julio. Also ich weiß gar nicht genau, wie man das, wie der,
Igor.
Ich glaube, der wird ja nur Igor genannt, ne? Aber du siehst schon, dass durch Stats Libuda sie ein ganz, ganz klares Profil haben. Und du siehst jetzt auch, sie haben gemerkt, im letzten Jahr hat ja einer Kurucay auf der linken Position gespielt in der Innenverteidigung. Da wollen sie anders aufgestellt haben. Sie brauchen und wollen einen Linksfuß haben. Das wäre jetzt Igor. Also das ist schon nicht blindes Suchen, sondern die wissen ganz genau, wie muss das Puzzlestück aussehen, was wir holen. Und danach suchen sie und gucken nicht, was ist auf dem Markt, wie können wir den irgendwie zurechtformen, sondern Schalke hat eine ganz klare Vorstellung und sucht ganz klar nach dieser Vorgabe.
Genau, und als Beleg, also man war ja interessiert an Sean Dulic, ist auch Linksfuß Innenverteidiger. Ja. Das ist ein bisschen vom Profil noch anders, weil er deutlich jünger ist, aber alle anderen, also wir haben ja enthüllt hier das Interesse an Diallo. Linksfuß, erfahren, also aber nicht zu alt, aber so im besten Alter. Igor hast du gerade angesprochen. Vielleicht kannst du die User, die jetzt vielleicht Twitter nicht so, wie ist der aktuelle Stand, Verteidiger von Brighton?
Genau, also eigentlich ist man sich mit dem Spieler komplett einig. Also der kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, nach Schalke zu gehen. Ist natürlich auch total angefixt von Miron Muslic. Es ist halt einfach so, dass man in England auch die Arbeit von Miron Muslic intensiv verfolgt. Es ist so, dass Igor natürlich finanziell für Schalke so nicht zu stemmen ist. Aber was wir hören ist, also man ist schon sehr lange in Verhandlungen mit Brighton und Brighton ist da schon durchaus verhandlungsbereit und ist auch bereit, Schalke da Brücken zu bauen. Der Marktwert des Spielers, ich weiß gar nicht, wo der derzeit liegt, bei irgendwie 10 Millionen oder so. Das ist natürlich utopisch. Denkbar ist eine Laie mit Kaufverpflichtung. Achtung, der hat zwar nur noch ein Jahr Vertrag, aber das würde dann heißen, Brighton müsste erstmal eine Option ziehen, seinen Vertrag verlängern, könnte ihn dann an Schalke ausleihen und dann gibt's ja so verschiedene Modelle, die man da spielen kann, ne? Sagst du, wenn ihr drin bleibt, müsst ihr ihn kaufen, eine Kaufverpflichtung oder eine Kaufoption. Also, da glaube ich, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Auch hier ist das Finanzielle einfach die große Hürde, weil Schalke einfach nicht das bezahlen kann, was der Markt hergibt, ne? Und deswegen steckt man da noch tief in Verhandlungen drin. Abschreiben würde ich das noch nicht, weil, wie gesagt, Brighton da auch sehr gesprächsbereit ist.
Ja, du hast auch übrigens einen sehr guten Punkt, wo sich ja bei Twitter auch viele Leute gefragt haben, wie kann denn da eine Kaufoption oder eine Kaufverpflichtung, wenn der nur noch Vertrag bis 27 hat, der hat nämlich tatsächlich, wie du ja gerade auch gesagt hast, eine Option, eine vereinseitige Option von Brighton, die können die dann ziehen und die sehen den tatsächlich auch, korrigiere mich, auch nicht als ablösefreien Spieler, sondern genau als einen, der bis 28 Vertrag hat. Es ist interessant, ich habe mir sein Profil mal so ein bisschen angeschaut, er ist ein Spieler, der sehr mit Ball sehr, sehr ordentliche Werte hat, der progressiv der Ball nach vorne treiben kann, der gutes Aufbauspiel hat, Brasilianer technisch halt gut. Man liest aber schon so, dass er jetzt so, sag ich mal, im Zweikampf, auch im Luftzweikampf, das würde man jetzt gar nicht denken, wenn man ihn sich anschaut, weil er ja einfach ein Brocken von Mensch ist, also 1,88 groß, und wenn man den sieht, der sieht ja aus wie ein Bodybuilder, dass er da tatsächlich noch ein bisschen Luft nach oben hat, hat jetzt letztes Jahr auch nicht so viel gespielt, war an West Ham ausgeliehen und hatte, schauen wir mal ganz kurz, letztes Jahr auch nur 5 Pflichtspiele, aber das muss ja nichts heißen. Ich glaube, die werden sich den genau angeschaut haben und ich vertraue da dem Scouting von Schalke, und er wäre halt, wie gesagt, dieser Linksverteidiger mit, dieser Innenverteidiger mit dem linken Fuß, das hat auch, und speziell wenn er Vorteile bei der Eröffnung hat, das siehst du auch in der Nationalmannschaft mit Nico Schlotterbeck, wenn du da einen Linksfuß hast, das ist einfach auch schwerer zu pressen, weil du einfach den starken Fuß auf der Außenseite hast, und das ist einfach ein Vorteil. Ich bin mal gespannt.
Also für mich sieht das klar so aus, als wenn Schalke für eine Dreierkette baut. Weil da brauchst du diesen Linksfuß in meinen Augen noch viel, viel mehr und viel intensiver. Und Schalke ist da genau auf der Suche nach dem, der dahin passt. Ne? Du hast in der aktuellen Mannschaft keinen, der das so kann. Philippe Sanchez, haben wir nachgeschaut, ist, glaube ich, der einzige tatsächlich hinten mit dem linken Fuß. Kurucay hat das bisher gemacht, aber das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Und wenn du jetzt siehst, dass so viele Linksfüßer auf dem Zettel sind und auf dem Zettel waren, dann siehst du halt, dass Schalke ganz genau nach diesem Profil sucht.
Genau, es gab ja nämlich auch noch 2 weitere Gerüchte, die dann eben genau das unterstützen, was du gerade gesagt hast. Nämlich zum einen Diogo Leitsch von Union, der ist jetzt ablösefrei zu haben, hat seinen Vertrag dort nicht verlängert. Da ist relativ einfach zu sagen.
Zu teuer.
Ja. Also hat mich auch gewundert, weil der, also ich hatte das letzte, was ich über ihn gehört habe, war, dass er bei Union nicht verlängern wollte, weil er mehr verdienen wollte. Schwirrte so rum. Und dann frage ich mich, okay, also können wir jetzt mehr zahlen wie Union? Das wäre für mich neu, aber okay. Also wird nichts, dann denke ich mal, oder?
Also kann ich mir nicht vorstellen. Also das, du siehst ja auch, das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt betont, dass die Schalke haben ja diese ganz klare Gehaltsstruktur, über die ja auch ein Edin Dzeko mit dem neuen Vertrag nicht hinausschießen würde. Ne, wo man ja auch sagen würde, also von der Größe des Namens und des Spielers müsste der eine Sonderbezahlung kriegen, das gibt's auf Schalke nicht. Und das würde kein anderer Spieler auch bekommen. Und es ist leider so, da kommen wir ja gleich auch nochmal zu, es gibt halt ganz viele Spieler, denen das egal ist, ob man spielt oder ob man bei einem großen Verein spielt oder nicht. Die wechseln dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, nach Wolfsburg.
Ja, hat oder man so. Ja auch schon. Und,
ja, genau. Also es ist halt schon immer noch so, dass Schalke ganz klar darauf schaut, dass es keiner dieses Gehaltsgefüge sprengt und dementsprechend auch diese Pyramide nicht sprengt, dass du ein paar hast, die oben vollkommen nach Leistung Topverdiener sind und dass es nach unten halt ein bisschen breiter ist. Und da kannst du dir das nicht erlauben, dass dann irgendeiner, nur weil er Bundesliga gespielt hat, da vollkommen oben auf der Spitze noch drauf sitzt.
Ja, und dann haben wir noch einen weiteren, also das ist jetzt, also wenn man sich überlegt, Dulic, Igor, Diogo Leitsch, Diallo und jetzt auch noch Lisav Naif Aysat, ein rumänischer Nationalspieler, der allerdings in Israel geboren ist und auch in Israel spielt, ist 21 oder 22, 21 Jahre. Wie ist da der Stand?
Ja, ich glaube, war ein sehr interessanter Spieler für Schalke 04. Haben wir ja gerade auch schon besprochen, würde auch in dieses Profil dann reinpassen, über das wir jetzt gerade schon so viel gesprochen haben. Allerdings hat man schon vor ein paar Wochen da Abstand genommen. Gibt bestimmt mehrere Gründe auch, die da nicht ganz so passen. Aber also der Spieler war tatsächlich auf Schalkes Radar, ist da aber mittlerweile nicht mehr drauf.
Ja. Genau, wird also auch nichts, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass ein Spieler, der auf dieses Profil passt, am Ende bei Schalke landet.
Du merkst ja, dass sie tatsächlich auch, also ich finde es ganz auch da wieder sehr interessant, dass das alles Spieler sind, die wir jetzt nicht so auf dem Radar haben, sondern dass Schalke da auch, ich sag jetzt mal nicht kreativ, das klingt dann vielleicht auch ein bisschen abwertend, aber dass Schalke einfach auch da viel breiter sucht, ne? Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Also ich meine, Frank Baumann hat ja vor ein paar Wochen auch in einem Interview gesagt, dass sie auch auf Märkten suchen, die man jetzt vielleicht nicht so auf, gut, englischer Markt ist natürlich jetzt schon, aber auch japanischer Markt hat er explizit angesprochen. Gut, war jetzt kein Japaner dabei, aber ich bin einfach mal gespannt, wer es dann am Ende wird. Und ich finde es gut, weil ich finde nicht schlimmer, wenn man einfach nur nach Namen sucht und wir wollen jetzt hier kein Wolfsburg-Bashing machen, aber mir erscheint Wolfsburg, was die halt gerade machen, die suchen halt Leute, die schon mal zweite Liga gespielt haben und teuer sind und deutsch, und dann kaufen die in der Hoffnung, dass sie mit einer Zweitliga-Allstar-Mannschaft dann halt aufsteigen, und dann stehen sie nächstes Jahr da und denken sich, ja gut, was machen wir jetzt mit den ganzen Spielern? Aber Schalke geht da einen anderen Weg, und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und du auch.
Wir brauchen immer jemanden, an dem wir uns abarbeiten können. Vincent Wagner, da haben wir uns ja jetzt schon drauf geeinigt, dass wir den doch nicht mehr so doof finden.
Absolut.
Jetzt ist es Wolfsburg. So,
Wolfsburg.
Ihr müsst da jetzt durch. Ich wollte aber was anderes erzählen. Jetzt habe ich gesagt, was ich ganz interessant finde, ist, ich glaube auch bei diesen Transfers, ich nenne das jetzt mal den Lüftel-Effekt. Ich glaube, bei Igor musst du halt auch erstmal wissen, dass Brighton diese Option hat, dass Brighton auch sehr einem entgegenkommt würde und so. Das sind so Dinge, die musst du ja wissen. Denken wir mal an Aushish, das war ja auch so ein Hintergedanke, den der Herr Lüftler hatte. Könnt mir gut vorstellen, dass das auch bei diesen Spielern immer solche Dinge sind, wo du noch so einen kleinen Haken zum Ansetzen hast. Das finde ich ganz interessant.
Definitiv. Man muss ja generell sagen, also bei Maxi Lüftel ist ja, da hört man ja nur Gutes. Also natürlich herausragend war diese Aushish-Geschichte und dass man den im Winter da ablösefrei bekommen hat aus Hannover. Das sind wir auch wieder beim Hannover-Fan. Natürlich Top-Typ, der ein bisschen im Hintergrund, was heißt bisschen, der ja komplett im Hintergrund arbeitet. Aber ich finde es auch gut, dass man, dass der jetzt ja auch bei den, ist ja immer noch faszinierend, die Diskussion hatten wir ja schon mal. Also der macht jetzt ja teilweise die Fotos mit den Neuzugängen, und Frank Baumann teilweise ist ja immer noch nicht zu sehen, aber finde ich gut, dass der auch ein bisschen eine Recognition bekommt. Sind wir mal gespannt, was dann am Ende bei Schalke landet. Ja, und zu Wolfsburg, wie gesagt, ein Fabi Rehse für Gesamtpaket 20 Millionen für einen Spieler, der keine 200 Bundesliga-Minuten hat. Finde ich ambitioniert, aber ist nicht mein Geld, wenn VW da Geld reinbuttert. Fein für die. Gut, Dirk, und dann hast du es gerade schon angerissen. Also gefühlt Gerüchte gibt es eigentlich nur über Neuzugänge. Ja. Eigentlich gar nichts über Abgänge, obwohl ja Frank Baumann auch nicht müde wird, zu betonen in diversen Interviews mittlerweile in den letzten Wochen und Monaten, dass am Ende der Transferperiode es mehr Abgänge als Zugänge geben wird. Warum? Also klar, es gab ein paar Abgänge schon, ja. Also ein paar Spieler wurden der Vertrag nicht verlängert, bei dreien. Aber warum passiert da nichts?
Also da war der Aufstieg natürlich jetzt nicht hilfreich für Schalke, weil sich durch den Aufstieg natürlich auch die Gehälter der Spieler nochmal nicht unwesentlich erhöht haben, ne? Und dadurch, wenn du jetzt eh schon in der zweiten Liga vielleicht nur die zweite Geige gespielt hast, da aber schon gut verdient hast, bist du jetzt in der ersten Liga, wirst du gar keine Geige spielen, verdienst aber noch besser, macht das natürlich noch schwieriger, für dich einen abzunehmenden Verein zu finden. Und es gibt halt auch ein paar Spieler auf der Abgabenliste. Wir haben das jetzt mal überschlagen, ob es jetzt 15, 16 oder 17 sind, die möglicherweise Schalke verlassen könnten, weil sie keine große Rolle spielen werden. Da sind auch 2, 3 Spieler bei, die sagen, ich setze mich lieber ein Jahr lang auf die Tribüne und gehe nach dem Spiel da unten rein, weil ich in diesem Jahr so viel verdiene, wie bei interessierten Vereinen, bei kleinen interessierten Vereinen aus dem Ausland, in 3 Jahren verdiene. Da sind wir dann wieder bei Fußballromantik. Also das ist jetzt auch kein Bashing, das sind Verträge, die beide Seiten unterschrieben haben. Die eine Seite hat sie angeboten, da muss man sich an den Kopf fassen und auch denken, Alter, die finanzielle Situation von Schalke war ja vor 3 Jahren auch keine andere, ehrlich gesagt. Ne? Also
die kann man so einen Vertrag geben, ja. Aber
Und die andere Seite, die es unterschrieben hat, von daher, ich gönne jedem da sein Geld. Ich habe halt immer noch dieses bisschen romantische, vielleicht nicht mehr aktuelle Denken. Ich spiele doch lieber, das ist ja viel nachhaltiger, als dass ich jetzt nochmal ein Jahr nur auf der Tribüne setze. Nehmen wir mal als Beispiel, ohne dass das jetzt irgendwie respektlos klingen soll, aber an Anton Donkor. Welcher Profiverein möchte einen Spieler haben, der einfach jetzt 2 Jahre lang nur in der U23 gespielt hat? Also jetzt dann vielleicht sogar 3 Jahre.
Oder gar nicht, ne? Ja.
Genau, also das ist doch, also dann gehe ich doch lieber irgendwo hin und spiele und komme wieder in den Rhythmus und mache mich interessant und spiele dann aber noch, keine Ahnung, 6 oder 7 Jahre, das sind ja Jungs, die alle noch theoretisch noch 4, 5, 6 Jahre Profifußball spielen könnten, auf einem höheren Niveau. Also das ist meine Denke, ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen oldschool, altbacken ist, aber Ja, das ist das große Problem, was Schalke bei den Abgängen haben wird. Ich glaube, da kommt diese Woche jetzt Bewegung rein oder bin mir sehr sicher, dass da Bewegung reinkommt. Aber meine Infos sind auch, dass man auf Schalke sehr stark davon ausgeht, dass alle, die man abgeben möchte, nicht abzugeben sind. Also es wird so sein, dass Schalke ein paar Spieler mit in die neue Saison nimmt, die sie, ich sag mal, vom Planungszettel her eigentlich nicht für diese Saison eingeplant haben.
Ja. Und da hat wieder Dirk Stradamus zugeschlagen. Also er kündigt Transfers an, also Abgangetransfers. Also wird definitiv was passieren. Würde ja auch natürlich dazu passen, dass du nicht da bist. Weil war ja klar. ja, übrigens, also bei diesen ganzen Namen, also erstens, ich bin komplett bei Dirk. Ich würde das auch, aber wie Dirk sagt, soll auch überhaupt kein Bashing sein, weil das ist, jeder hat da das Recht, das ist ein Vertrag, der ist ausgehandelt worden von allen Parteien und fertig. Und bei diesen 15, 16, 17, also nicht, dass jetzt jeder denkt, ja, das ist ja zwei Drittel unserer Mannschaft. Nein, da sind natürlich jetzt auch, sag ich mal, die Jugend.
Salazar.
Ja, genau, und die ganzen Leihrückkehrer, die jetzt
Wasinski,
keine...
Nut.
Genau, Hamas, da hatte ich letztens wieder mit Twitter jemanden, der findet es schade, dass Hamas keine Chance bekommt. Und ich denke mir, ja, warum?
Also, der ist in Frankreich abgestiegen übrigens.
Ja, wieder, und ne? aus der zweiten Liga. Und hat auch da wieder dort auch keine, das soll jetzt auch kein Bashing sein, aber der macht defensiv nicht mit. Das finde ich jetzt nicht schlimm, wenn er dann vorne Output hat, hat er vorne auch keine Tore, Assists oder Impact. Also das ist halt einfach ein Transfer, der hat jetzt nicht funktioniert, der hätte funktionieren können. Da wird man auch schauen, aber ja, wir werden mal sehen am Ende, wie viele Abgänge es sind. Und ein Abgangskandidat ist ja immer auch Moussa Sylla. Und da gab es jetzt kurzzeitig Verwirrung, weil er selber ja bei Instagram gepostet hat, dass er die Berateragentur wechselt. Aber es ist ja gar nicht seine Berateragentur, sondern
eine PR-Agentur. Also viele Spieler haben tatsächlich parallel zu den Beratern, die sie in vertraglichen Dingen und bei Vereinswechseln und so unterstützen, haben sie auch Berater, die dir helfen, ja, wie trete ich nach außen auf, wie trete ich bei Interviews auf, wie vermarkte ich mich. Das funktioniert bei vielen Spielern ganz gut. Ich habe vielleicht ein ganz, ganz cooles Beispiel von einer PR-Agentur, die mit einem ehemaligen deutschen Nationalspieler zusammenarbeitet, der auf Schalke lange Zeit Stürmer war, Kevin Kurani, der ja immer ein eher schwieriges Image hatte, als er nach Schalke gekommen ist und auch so seine Probleme hatte. Und dann ist er zu dieser Berateragentur gewechselt und die haben dem ganz klar gesagt, was mal auf das Erste, was du jetzt machst, du machst mit jedem Fan ein Foto und zwar mit jedem. Du schreibst bei jedem Fan ein Autogramm, egal wie lange es dauert und in jedem Interview antwortest du mit maximal 3 Sätzen auf eine Frage. Mehr nicht. Und das hat er danach knallhart durchgezogen und hat es geschafft, damit tatsächlich sich nicht nur zu stabilisieren, sondern auch in der Außendarstellung viel, viel, viel positiver wahrgenommen zu werden als vorher. Also das sind dann auch so Dinge, die eine Agentur halt machen kann. Ne? Und diese Agentur, die jetzt Moussa Sylla da gewählt hat, das ist so eine Agentur. Das heißt jetzt nicht, dass das nicht trotzdem auch eine Vorbereitung ist für einen Wechsel. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Ne? Auch da, ich finde, Moussa Sylla hatte in der Vergangenheit durchaus hier und da mal, ich sag mal, nicht das glücklichste Händchen, was Kommunikation nach außen angeht. Ne? Also wir müssen diese Geschichte mit dem Hund dann nicht nochmal aufwärmen. Auch, dass er dann in New York erst diese Bilder da postet nach dem Medizincheck und dann Schalke, ich komme wieder nach Hause und so. Das sind so Dinge, da würde wahrscheinlich eine PR-Agentur sagen, okay, Moussa, komm, wir überlegen nochmal und setzen uns vielleicht auch mit dem Verein zusammen, bevor wir irgendwas posten und irgendwelche Statements rausgeben. Und das muss halt alles besser sein. Mach mal das Foto lieber oder das Statement oder halt am besten einfach die Klappe und so. Bei Twitter geistern ja auch irgendwelche Sachen rum von irgendeinem, der sagt, ich arbeite bei der Telekom und habe seinen Internetvertrag gekündigt.
Also das habe ich auch mitgekriegt. Vor allem, der hat das alles gelöscht. Der hat ja sein ganzes Profil gelöscht, dann, nachdem ja Leute dann die Telekom darauf aufmerksam gemacht. Das ist eigentlich, das geht gar nicht. Also da frage ich mich, wie dumm kann man sein, dass man das raushaut und dann, also ich glaube, es war nicht mit Klarnamen. Also er hat schon ein Handy gehabt, aber das kann man ja trotzdem relativ...
Ich glaube, Dortmund-Ding,
aber das kannst du ja trotzdem relativ leicht rausfinden. Ja? Und da denke ich mir auch, meine Güte, wie doof kann man sagen, ja, ich bin Telekom-Ding, ich sollte da anrufen. Und da ist der Berater hingegangen und der hat gesagt, der wechselt, wo ich mir denke, alter Schwede.
Er hat gesagt, der zieht um. Der Berater hat gesagt, er zieht um. Ja,
also, es kann
alles stimmen. Also scheinbar stimmt auch irgendwas davon. Aber selbst auch wenn jemand umzieht oder so, kann das ja. Also es muss nichts heißen. Aber es bleibt ja dabei. Das haben wir ja schon vor Wochen gesagt. Wir gehen davon aus, dass Moussa Sylla bei einem entsprechenden Angebot den Verein wechseln wird, weil Schalke eigentlich auch nicht mehr mit ihm plant. Das ist ja auch kein großes Wunder. Es sind die letzten beiden Transferperioden, war er Verkaufskandidat Nummer eins. Er wollte gehen, er hatte Angebote und nur weil Schalke jetzt aufgestiegen ist, hat sich daran jetzt nicht wirklich viel geändert.
Ja, man wird sehen am Ende, ob es dazu kommt. Man darf ja nicht vergessen, dass ja Moussa Sylla selbst und der Ex-Club ja auch eine Weiterverkaufsbeteiligung bekommen. Also da bleibt für Schalke weniger übrig. Aber mein Gott, wenn es dann am Ende...
Das hatte ich schon wieder vergessen. Hast du recht, hatten wir
das
ja auch...
Das war deine Info.
Ja, das stimmt. Ja, du merkst ja, aber das stimmt tatsächlich. Also Moussa Sylla bekommt auch einen Batzen in die eigene Tasche.
Ob 8% und nochmal 10%. Also da wird für Schalke auch weniger übrig bleiben. Deswegen auch letztes Jahr bei diesen kolportierten... Infos waren, hatten ja wir also alle 7 Millionen. Schalke hätte ja nicht 7 Millionen bekommen, sondern deutlich weniger. So, Dirk, und dann kommen wir schon Richtung Ende. Das war es nämlich jetzt mit Transfers. Wir können noch mal hinweisen auf zwei Sachen. Erstens, zur WM hatten wir nämlich vorher vergessen, täglicher WM-Podcast, Wake Up World Cup. Warst du da eigentlich jetzt schon mal zu Gast mit Olaf?
Mittwoch
zum ersten Mal.
5.15 Uhr.
Boah. Mittwoch, also übermorgen. Da werde ich nicht extra aufstehen, sondern mir das dann schön danach anschauen. Aber das ist das eine. Und das andere ist, leider haben die Fans des FC Bayern das Transfer-Update-Voting für sicher entdeckt. Und Max Eberl hat Frank Baumann deutlich überholt. Deswegen, Schalke-Fans, ein letzter Aufruf. Es geht nur noch bis Ende des Monats. Erzählt
es ist
weiter.
Der TU-Award. Der
TU-Award geht drauf, stimmt ab, geht in mehrere Browser, mehrere PCs, am Handy und so weiter. Ja. Das, also ich habe bei Edin Dzeko, da gibt es keine Chance, das wird sehr wahrscheinlich Luis Diaz gewinnen. Aber vielleicht kann man Frank Baumann nochmal belohnen für die herausragende Arbeit. Sind wir mal ehrlich, der hätte das auch verdient. Also mit den Mitteln diese Mannschaft so hinzustellen. Ja. Top Job. Deswegen stimmt er ab. Und dann wollen wir noch auf was hinweisen, nämlich auf ein Event. Dirk, da sind wir wieder bei dir.
Genau, und zwar ist am kommenden Wochenende die Extraschicht, die lange Nacht der Industriekultur. Das ist echt eine ganz schicke Nummer bei uns im Ruhrgebiet. Da könnt ihr überall hin die ganz, ganz viele Industriedenkmäler öffnen da abends und du kannst da rumfahren. Und das ist jetzt am kommenden Samstag, am 27. Juni und findet auch statt in der wunderbaren, schönen Glückaufkampfbahn in Gelsenkirchen. Da könnt ihr abends hin. 18 Uhr geht das Ganze los, bis nachts um 2. Es gibt auch ganz viele so Busse, die dich rumfahren und so. Also geht vorbei in der Glückaufkampfbahn. Es wird der Knappenchor Konsolidation singt da. Es wird einen Legendentalk geben mit ehemaligen Schalker Spielern auf der alten Tribüne, die ein bisschen was von früher erzählen. Das ganze Stadion wird schön angeleuchtet. Also wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche mal über das blaue Band gesprochen. Übrigens, da wurden jetzt schon mal die ersten Straßenlampen aufgehängt von der Stiftung Schalker Markt. Vielen Dank an das Interesse. Die Stiftung ist übrigens auch bei dieser Nummer mit dabei. Also wer Bock hat, am kommenden Samstag Extraschicht in der Glückaufkampfbahn ab 18 Uhr mit einer Menge Schalke-Flair, schönen Bildern und schönem Licht.
Wunderbar. Also Leute, die da in der Nähe wohnen, schaut doch da gerne mal vorbei. So, und dann sind wir bei Was macht eigentlich? Und dieses Mal habe ich mir tatsächlich einen absoluten Kultkicker rausgesucht, nämlich Fernando Morier. Edi Glieder. So, die Älteren unter euch werden sich erinnern.
Morientes, ist klar.
Fernando Morientes sollte kommen oder Milan Baros und am Ende kam Edi Glieder. So, ganz kurz zu Edi Glieder. Super, also, in Österreich startet er beim Grazer AK, stieg zweimal in die Bundesliga auf, wechselt zu Casino Salzburg, wurde 95 und 97 zweimal österreichischer Meister, 99 auch Torschützenkönig in Österreich. Danach dreimal Meister mit Tirol Innsbruck von 2000 bis 2002. 2002 ging er dann zu Pasching. Schürz dann im UI-Cup, auch das werden die nur die Älteren von euch kennen. Das war so eine Art Hintertürchen für den UEFA-Pokal. Das war dann immer im Hochsommer. Konnten da die Teams, ich glaube Bundesliga war das dann die 7. und die 8. oder so. Aber auf jeden Fall schoss ja da Bremen im Halbfinale aus dem UI-Cup mit 2 Toren. Im Finale ging es dann gegen Schalke. Schalke setzte sich durch mit einem 2-0 und 0-0 und zog tatsächlich so noch in den UEFA-Pokal ein. Und diese Spiele machten dann wohl Eindruck auf den leider verstorbenen Rudi Assauer, der dann einfach kurzerhand 2003, 2004 Edi Glieder, der zu dem Zeitpunkt einfach 34 schon war. Und wie gesagt, die Fanbase erwartete Fernando Morientes, den Realstar. Weil, wer war damals Trainer? Jupp Heynckes. Und der wollte Morientes haben. Und er kam dann auf Schalke. Am Ende waren es dann nur 17 Pflichtspiele, 16 in der Liga, einen im DFB-Pokal. Es waren zwei Tore. Einmal in der Schlussminute beim 2-2 beim HSV und zum 3-0 Endstand gegen den SC Freiburg. Nach einer Saison ging es dann wieder zurück nach Pasching, spielte dann bis 2010 noch für einige Vereine in Österreich. So, und was macht Edi Glieder jetzt? Edi Glieder war jetzt, also der, das ist tatsächlich interessant. Also das war tatsächlich ein spaßiges, was macht eigentlich. Also der war erstmal Trainer in unteren Ligen, so ganz, also so auf Deutsch, was das so Oberliga, Bezirksliga, Bezirksoberliga, irgendwie sowas. Von 2012 bis 2015 war er dann Co-Trainer unter Adi Hütter. Stieg dann mit Hütter auf in die Bundesliga und ging sogar nach Europa. Und als Hütter dann 2000...
War der in Frankfurt?
Nee. So. Ich habe jetzt mir leider den Verein nicht aufgeschrieben. Der war so, okay. Trainer in... Ja. Also Hütter ging dann nach Salzburg und von Salzburg ging es dann später. Erst,
ja. Ja, okay.
Aber der jetzige wieder Frankfurt-Trainer, genau. Ich schau mal kurz, finde ich jetzt. Das war mit...
Echt? Erzähl du mal, such du mal nach, ich kann mal erzählen, also ich weiß noch damals, das ist ja geboren aus Fasching in Pasching. Das war bei diesem Spiel, das Stadion war neben einem Freibad und die ganzen Schalke-Fans waren alle in dem Freibad und haben von da aus dann ins Stadion geguckt und sind von da aus darüber. Und wie viele Witze wir darüber gemacht haben, dass Rudi Assauer immer, wenn er irgendwo einen Spieler sieht, den dann einfach mitnimmt. Das war schon sehr herrlich. Edi Glieder, Fußballgott, wurde er dann ja sogar getauft. Sehr netter Kerl, aber also ei. Also ich glaube, er kann selber über dieses Auswärtsspiel auf Schalke schmunzeln. So.
Ja, also er war bei Grödig Co-Trainer von Adi Hütter, genau, zweite Liga, dann Bundesliga aufgestiegen. So. Und als der dann zu Salzburg abgeworben wurde, der durfte keinen Co-Trainer mitnehmen, dann hat sich Edi Glieder einfach für was anderes entschieden, wurde dann Spielerberater für die Agentur Modern Sport. Große Leidenschaft für ihn ist aber, und jetzt haltet euch fest, Fußballgolf. Und der wurde tatsächlich bei der WM 2024 mit 22 unter Paar WM-Dritter, nur ein Schlag hinter dem Weltmeister.
Ein Schuss.
Und das Witzige ist, er darf sich trotzdem Weltmeister nennen, nämlich in der Kategorie über 55. So, 2025 wurde er dann nochmal Weltmeister in der Kategorie über 55, wurde dann für den Gesamtwettbewerb immerhin Achter, mit, jetzt halte ich fest, 41 unter Paar. Also deutlich besser, aber eine schlechtere Platzierung. Und 2026, jetzt im Mai, also vor vier Wochen, war die Weltmeisterschaft in Dortmund. Und dort wurde er in der Gesamtwertung 21. Also immer noch gut mit 75 unter Paar. 18 Schläger hinter dem Sieger, das ist jetzt schon ein bisschen deutlicher.
Schüsse,
richtig, Entschuldigung, ich bin beim Golf. Wurde in der Kategorie Ü55 immerhin Vize-Weltmeister. So,
aber ey, wo kann man denn Fußball-Golf spielen? Ich meine, was müssen das für Riesenlöcher sein?
In Dortmund, ja, da gibt's so Plätze. Und jetzt kommt's und Edi Glieder,
mein Gott.
Der eröffnet jetzt am 15. August seinen eigenen Fußball-Golfpark, den Fußballpark Gleisdorf in der Steiermark. Also, wenn du beim Trainingslager bist, vielleicht ist das nicht so weit weg, muss mal schauen, wo das dann genau ist. Kannst ja vielleicht da mal vorbeischauen. Also Edi Glieder, der hat da, also den gibt's bei Instagram, den gibt's bei Facebook. Schaut da mal vorbei, der postet da auch immer Bilder, also wirklich, wie er da
Fußballgolf
spielt und so weiter.
Ja.
Ich wusste auch nicht, dass das so ein großes Ding ist, dass es da Weltmeisterschaften gibt, aber da nehmen schon auch ein paar Leute teil.
Und ja, Edi Glieder. Hat er alles auf Schalke gelernt.
Großartig. Alles auf Schalke gelernt. Also es war halt, ich kann mich damals noch erinnern, weil ich war damals noch jung und wusste nicht, wie das Business läuft natürlich. Und ich habe echt gedacht, boah, geil, Schalke holt für Fernando Morientes und dann weiß ich noch als Edi Glieder. Und damals gab es ja noch keinen, also gab es schon Internet, aber da gab es ja noch nicht so, okay, wer ist denn das? Und dann hast du es ja so, wer zum Henker ist das denn bitte? aber ja, sei es drum. Das war auf jeden Fall, die Leute, die das damals mitgekriegt haben, ja, war schon witzig gut. Und dann sind wir tatsächlich nach 1:7 bei Fragen. Und zwar die erste Frage, die war tatsächlich, wo ist es denn hier? Da hat nämlich Leopold Tennis, hat bei Instagram gefragt, eine Frage für Montag, bei Ndjai scheint die Ausgangslage klar. Schalke will, Spieler will, es scheitert aktuell an den circa 3 Millionen, nahezu alle Anhänger wollen diese Verpflichtung. Kann nicht vielleicht eine Gruppe mittelständischer Unternehmer das übernehmen? Sonst ein Fehler wie bei Itakura mit bekannten Abgang. Und dann kommt, die Bongartz-Mark funktionierte damals ebenfalls. Also wer das nicht weiß, die Bongartz-Mark war ja damals, sollte Hannes Bongartz damals für Schalke verpflichtet werden und dann wurde einfach jede Eintrittskarte eine Mark teurer und in der Hoffnung, dass man ihn verpflichtet. Dirk, wie realistisch ist es denn, dass ein Sponsor oder dass mehrere Sponsoren einen Spieler kaufen? Ich habe das tatsächlich noch nicht gehört, aber...
Ja, das, also ich meine, die Sponsoren, die da sind, die sind ja in Sponsoring-Verträgen und die können jetzt auch nicht mit Geld durch die Gegend werfen und also wo fängt man dann an? Also da machst du dich ja auch als Verein auch total unglaubwürdig, wenn du anfängst, irgendwelche Spieler über Sponsoren-Deals reinzuholen. Also das ist eine nette Idee, die aber so einfach nicht umsetzbar ist. Bei Moussa Ndjai ist die Sache klar, Anderlecht will den eigentlich nur verkaufen und Schalke würde ihn gerne leihen mit einer vielleicht Kaufverpflichtung oder so, und das will Anderlecht nicht. Und es finanziell ist was anderes nicht möglich, also nur 3 Millionen hört sich so wenig an, aber Schalke hat ja noch drei, vier Baustellen, die sie noch irgendwie stopfen müssen. Und wenn du jetzt dein ganzes Geld für einen ausgibst, dann hast du halt nichts mehr über für die anderen Positionen. Und von daher, also da ist auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, weil, ne, das ist ja auch unsere Information, Spieler würde gerne bleiben, Schalke will den gerne haben, Anderlecht will ihn abgeben, aber Konditionen sind da einfach noch zu weit auseinander.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema. Es hilft natürlich nicht, dass man auf der Abgangsseite nichts hinkriegt. Genau. Ja, wenn man da Gehalt einsparen kann oder vielleicht sogar Ablösesummen generieren kann, würde das alles ein bisschen vereinfachen, aber ist es halt nicht. So, die zweite Frage von, oh Gott, da sind wieder Zahlenkombinationen. Also SD199404. Was werdet ihr an Liga 2 am meisten vermissen? Dirk?
Boah, weiß ich gar nicht.
So viel gleich.
Ja, also ich überlege gerade, ne? Also die Anstoßzeiten hier sonntags und so sind völlig für den Eimer, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich finde ja freitags abends finde ich ja eigentlich ganz charmant, muss ich gestehen, wenn es nicht auswärts ist. Also diese Anstoßzeit, zumal dadurch, dass es 2 Spiele freitags gibt, ja eine höhere Chance hättest, in der zweiten Liga auch freitags zu spielen. Freitags ist für mich immer ein schönerer Spieltag irgendwie. Ist in der ersten Liga ja deutlich schwieriger, diesen einen Platz dazu ergattern.
2. Es gibt ja Samstagabend auch. Nein, aber Samstagabend.
Ach so, nein, ich rede doch von Freitag.
Also jetzt nur Freitag, okay. Nur Freitag,
jetzt
okay.
Hörst du mir mal zu, da du.
Ich habe zugehört.
Ja, gut. Samstag ist natürlich.
Ich habe gedacht, es geht dir generell um Flutlichtspiele. Entschuldigung.
Nein. Ja, also, aber ich finde halt die Anschlusszeiten zum Eimern. Allerdings sind die in der ersten Liga sonntags, das ist ja noch schlimmer, ehrlich gesagt. 17:30 oder irgendwie sowas. Wenn dann internationales Geschäft noch dazu kommt, ist auch alles kacke. Also, was ich in der zweiten Liga vermissen werde, ist, wahrscheinlich, dass Schalke in deutlich mehr Spielen eine Chance hatte, Fußball zu spielen. Das wird natürlich jetzt in der ersten Liga weniger.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Flutlichtspiele werden ein bisschen weniger wahrscheinlich, weil klar, man wird auch ein paar Topspiele bekommen, weil man einfach Schalke ist und auch vielleicht auch, also diese Leuchtturmspiele, auch Freitag wird man da sicherlich vertreten sein. Das andere ist genau, wie du gesagt hast, die Siege. Also wenn die Saison so läuft wie letztes Jahr mit 22 Siegen, das wird in der Bundesliga auf absehbare Zeit eher schwierig. Aber trotzdem freut man sich natürlich in der Bundesliga auf die Derbys und auf Duelle gegen andere große Clubs. Also das ist schon, Schalke ist dort, wo sie hingehören. Aber ein bisschen was wird man trotzdem vermissen in der zweiten Bundesliga. So, dann Kai-LCK oder ICK, ich kann es leider nicht, Kai, keine Ahnung. Wer ist Dudenhofen und warum sieht man die selbst in den USA an der Bande? BWG. So, blau-weiße Grüße.
Ja, genau, BWG, lieber Robert. Diese Fahne, die man immer wieder sieht, gehört Michael Malmer. Der kommt aus Dudenhofen oder aus der Region Dudenhofen. Das ist in der Pfalz, in der Nähe von Speyer. Ich habe gestern Abend Kaiserslautern-Fans getroffen und hatte denen schon gesagt, dass diese Frage bei uns im Podcast kommt, ob sie Dudenhofen kennen. Und dann sagt ja, sicher, da kommen wir doch her, in der Nähe von Speyer. Ich sage, ach krass, ja hier. Mit der Schalke fahren oder was? Die kennen den alle. Also das ist ein Allesfahrer, der nach eigenen Aussagen 90% der Schalke-Spiele gefahren ist mit seiner Blockfahne. Und er macht das bei der deutschen Nationalmannschaft auch. Das ist ein Fußballverrückter. Ich glaube, war früher auch bei den Ultras. Sobald ihr Dudenhofen seht, ich glaube, diese Fahne ist tatsächlich mal geklaut worden. Und das ist jetzt eine neue. Da bin ich mir aber jetzt nicht 100% sicher, ob die wiedergefunden wurde oder ob das eine neue ist. Aber die ist auf jeden Fall irgendwann mal entwendet worden. Ich weiß, dass er eine schwere Zeit hatte während der Pandemie, weil dann keine Fahnen rein durften. Irgendwann haben sie ja auch dann mal Fahnen aufhängen und hängen lassen dürfen und so. Aber das ist eine der, die hat schon fast Airbron-Style, würde ich sagen.
Oh ja, aber das kennen natürlich auch ganz wenige, der Airbron, ja.
Echt? Ich dachte echt, also ist er, ja...
Aber das ist, überleg mal, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her. Wenn du 25 bist jetzt, kennst du...
Aber die Fahne, also ich hab da jetzt lange nicht mehr drauf geachtet, aber die hing auch ganz lange noch.
Echt?
Ich weiß, ich hab mal
drauf achten.
Ich hab mal mit dem, weil der kommt irgendwo tatsächlich auch aus der Nähe vom Ruhrgebiet, irgendwo drumrum wohnt der, weil ich meine, ich hätte mal mit dem Interview gemacht. Bin mir aber jetzt nicht sicher. Hoffentlich erzähl ich jetzt keinen Scheiß. Aber also ich habe auf jeden Fall mal mit dem irgendwie geschrieben oder telefoniert und das ist noch nicht so ganz lange her. Also
ja, okay. Gut, und dann schon wieder Zahlenkombination. Marcel M. 2812. Ich nehme an, das ist sein Geburtstag. Mich würde interessieren, wann hat euch Schalke gepackt? Seit wann seid ihr Fan? Dirk, beginn du doch zuerst. Gibt's ein Spiel bei dir?
Nö.
Also bei dir nicht?
Bei mir schon. Nö. Ja, also das hast du, glaube ich, auch schon mal erzählt. Also bei mir ist es ja, ich bin gebürtiger Gelsenkirchener. Ich habe zwei Brüder, die beide grüne Schalke-Fans sind.
In die Wiege, ja.
Ja, und dann kriegst du es also nicht wieder vom Vater zum Sohn, sondern vom Bruder zum Bruder. Mein erstes Stadion war allerdings die Lohheide. Im Lohheide-Stadion habe ich früher... Ja, Wattenscheid 09, genau. Früher immer stundenlang vorher Zeitungen zerschnibbelt, weil man durfte immer, wenn die Spieler rein, du guck mal, diese Schnipsel hochwerfen. Und mein Bruder hat mir immer zum Geburtstag geschenkt, entweder... Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Also der liebe Stefan hat gesagt, entweder dreimal Wattenscheid oder einmal Schalke. Ja, und dann bin ich irgendwann mit nach Schalke, das weiß ich noch. Und ich weiß, mein erstes Fanutensil war so eine ganz schlechte Kappe, so eine Schalke-Kappe mit so einem blauen, aus Plastik Sonnenschirm vorne dran.
Oh ja, und, diese ganz schlechte.
Und ich weiß, sie ist irgendwann so geknickt und dann war da halt so ein... Spider-App auf dem Handy, weißt du? Und dann bin ich damit rumgelaufen, es war egal, es war halt, ja. Und dann das war halt Schalke. Also von daher, das war tatsächlich meins.
Ich meine, ich hab's tatsächlich schon mal gesagt, aber es war wahrscheinlich bei den frühen Spielen. Meins war tatsächlich Schalke gegen Saarbrücken, erster Spieltag, Saison 89-90, glaube ich. Das war die Saison, wo Schalke dann in die Bundesliga aufgestiegen ist. Trainer war Peter Neururer. Also es ist ganz, 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 ganz lange her. Und dann war man, das war im Parkstadion, da war ich da total baff. Also ich war davor ein paar Mal hier im Olympiastadion in München mit einem Kumpel oder Freund damals, der mir immer mit seiner Oma die Dauerkarte hatte da für die Bayern. Und da bin ich halt auch ein paar Mal mitgegangen und ja, fand es halt so, ja, und dann war man dann dort und Flutlicht und das war einfach überragend und die Fans und das, ja, und dann, das heißt ja immer so schön, man sucht sich den Verein nicht aus, der Verein sucht sich dich aus und das war dann tatsächlich bei mir dann irgendwie so. Gut, dann gehen wir weiter mit Stefan Fiete. Welchen Spieler, das geht tatsächlich nur an dich, Dirk, welchen Spieler hattest du am liebsten im Interview?
Kann ich nicht sagen. Weiß ich. Also, ist schwierig. Also, ich mag das ja immer, wenn ich weiß, ich kann mit dem einfach ganz normal reden. Ich muss mir jetzt nicht vorher irgendwas überlegen, weil er ist dann pikiert oder so, sondern ich kann dem einfach das sagen, was ich meine. Das wäre zum Beispiel bei Dennis Undaff so. Ne? Dem kannst du einfach jede Frage hinwerfen. Der lässt dich nicht auflaufen, du lässt ihn nicht auflaufen. Es entsteht ein Gespräch, als wenn man sich so unterhält. Das finde ich immer am angenehmsten. Das können die wenigsten Spieler. Die meisten sind so, wir brauchen auch eine klare Frage. Da entwickelt sich nicht so ein Gespräch. Aber es gibt so ein, zwei, Dominik Drexler zum Beispiel war so einer, dem kannst du einfach unterhalten. Und das finde ich dann so angenehm, ne? Ich überlege jetzt gerade, wen es noch gibt. Timo Horn ist so einer, mit dem kannst du dich auch ganz normal einfach unterhalten. Und das finde ich, so angenehm. Davon gibt's wenige, weil die halt heutzutage durch Medienschulung, Medienprüfung, PR-Agenturen, Vereinsmitarbeiter immer so viele Sachen um die Ohren geschmiert bekommen, dass sie halt nur noch 0815 Antworten geben können. Und falls du mal keine 0815 Frage stellst, sind die halt ein bisschen aufgeworfen. Also übertrieben gesagt. Von daher, ich mag es, da gibt's dann tatsächlich ein paar, aber es ist jetzt nicht der Spieler, wo ich sage, mit dem habe ich am liebsten Interviews gemacht. Aber ich mag das schon, wenn man sich einfach ein bisschen unterhalten kann. Aus der Schalker Mannschaft wären das jetzt, also Kenan Karaman, na klar. Ich komme mit Lorius, das, da entwickelt sich dann auch so ein Gespräch. Timo Becker.
Lorius ist überragend.
Du hast nur darauf gewartet, weil ich dich auch immer mit Frauke Ludewig aufziehe.
Und mit BWG.
Ja, BWG und Yannick Lachmann und ja.
Lachmann war versehen, das weiß ich.
Ja, genau. Und Timo Becker, also Timo Becker ist auch so erfrischend, weil ja, also der mit dem, du redest dann einfach, ne, und dann ist das schön und dann, das ist auch für den Zuschauer viel mehr Mehrwert, wenn du merkst, dass da auch so eine Sympathie in der Unterhaltung stattfindet. Das ist natürlich in manchen Situationen so nicht möglich. Aber das finde ich sehr belebend dann immer. Ne? Ja. Und das macht mir dann auch Spaß.
Merkt man dann auch tatsächlich, absolut. Ja. So, die letzte Frage, die kommt tatsächlich von mir, Dirk.
Was?
Es ist, und zwar, es ist jetzt, wie gesagt, die Saison ist rum. Wir haben 34 Folgen. Also tatsächlich eine Saison, 34 Folgen. Das müssen wir sich mal überlegen. Wir machen nächste Woche Sommerpause, eine Woche Sommerpause. Dirk, was war denn für dich das Highlight des Podcasts bisher? Eine Folge, eine Szene, eine Anekdote. Gab's da irgendwas für dich?
Also erstmal finde ich es immer überragend, wenn du dich irgendwie verhaspelst. Weil normalerweise passiert mir das ja nur. Also Frauke Ludowig war wirklich Weltklasse. Also das muss ich wirklich, ich überlege gerade, du hattest noch irgendeinen Aussetzer, wo ich mich nicht mehr eingekriegt habe, aber das kriege ich jetzt gerade nicht mehr hin.
Nee, also na gut, du bist ja auch nicht mehr eingefangen worden bei den Komodo-Drachen, da bist du
ja
auch richtig.
Ich muss ja ehrlich sagen, Robert, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich habe mich ja am Anfang, es ist ja kein Geheimnis, dass ich am Anfang gesagt habe, boah, jetzt noch Podcast, wer soll sich das anhören? Stunde 20 schon wieder. Ey, ich denke immer so, mein Gott, ey, noch ein Podcast. Ich habe doch eh schon keine Zeit. Ne, ich bin doch nur im Urlaub. Wann soll ich das denn immer machen? Nein. Ich habe gedacht so, also wir haben ja auch so ein, zwei Folgen gebraucht, um so, damit sich das alles so einruckelt, auch mit der Technik und so. Und jetzt ist das, es ist so, deswegen, dass wir kommende Woche Montag, ich weiß gar nicht, was ich machen soll morgens um 8:30. Sag mal, ich setze mich wahrscheinlich einfach vors Handy und spreche ein bisschen so. Die Zahlen sind toll, also vielen lieben Dank an alle von euch, an das Feedback und so. Das ist einfach, ganz ehrlich, ich hatte damit nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Null. Und es macht mir mittlerweile so viel Spaß. Wir tauschen uns ja die ganze Woche, also ich habe mehr Kontakt mit dir als mit meiner Frau. Es ist eine coole Sache. Ich freue mich, dass ihr alle so viel Spaß daran habt. Und ich freue mich auch, dass die meisten von euch verstehen, dass wir auch ganz viele Dinge mit dem lachenden und mit dem Zwinkerauge meinen. Und jeder, der das nicht so sieht, fühlt euch bitte nicht auf den Schlips getreten. Wir wollen Spaß haben. Ihr habt Spaß. Und wer keinen Spaß hat, der sollte lernen, Spaß zu haben. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, lieber Robert, dass du dich um diese ganze Technik kümmerst, damit ich mit dem Kack nicht auch noch was zu tun habe.
Ach, das mache ich doch gerne. Ich kann jetzt Lob auch übrigens so zurückgeben. Ich war auch skeptisch, weil, also, du bist ja immerhin vor der Kamera. Ich habe das ja gar nicht gemacht, ja. Also deswegen habe ich auch natürlich auch wahrscheinlich mehr S und A's als du, weil ich auch kein richtiges Sprachtraining. Ich bin ja Digitalredakteur. Aber mir macht's auch brutal Spaß. Man verquatscht sich natürlich auch wie heute auch wieder. Highlight war aber tatsächlich neben diesen ganzen witzigen Sachen tatsächlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, unser erster Gast. Also hier mit wie heißt der? Matthias Tillmann und so weiter. Das war die Gäste waren ja, finde ich, alle überragend. Hat auch super Spaß gemacht mit Max Siegmann, der mich jetzt unter der Woche auch bei Twitter wieder aufgezogen hat und auch hier mit unserem Aufstiegstorwart. Und Juri Mölder war natürlich gut, aber ich fand das erste, weil das war so, wir kriegen als kleiner Podcast den Vorstandsvorsitzenden des FC Schalke. Da war ich schon ein bisschen stolz. Das hast natürlich alles du eingefädelt und ich habe da gar nichts mit zu tun gehabt. Aber, und dann das Feedback dann auf diese Sendung, das fand ich dann richtig gut. Das hat dann richtig gut getan. Und ansonsten, wie gesagt, wir machen auch tatsächlich nur eine Woche Pause, weil ich habe Urlaub ich will tatsächlich auch mal Urlaub machen. Und es sind jetzt halt auch nicht so viele Themen da, dass man auch leicht gesagt bei 1:22. Also oftmals sind ja doch Themen da.
Aber wir nächste sind dann Woche zwei Montag. Wochen.
Ja, genau.
Also ja, das passt schon. Also wir schauen jetzt mal.
Die einzige Ausnahme, falls ich doch aus dem Urlaub mache, ist, falls jetzt in der nächsten Woche 4 Transfers stattfinden. Dann überlege ich mir das noch. Aber im Normalfall werdet ihr von uns nächsten Montag nichts hören. Und dann schauen wir mal.
Wer ganz viel Sehnsucht hat, wie gesagt, am Mittwoch bin ich bei Wake Up World Cup, unserem WM-Podcast von Sky. Und ansonsten, Robert, wünschen wir dir natürlich wunderschönen Urlaub.
Eine Woche, ja.
Eine Woche Urlaub für den Robert. Wir anderen sehen uns und hören uns auf Sky zum Beispiel jetzt gleich, aber dann bist du noch im Schnitt. Ich mache jetzt gleich um 11 Uhr meine erste Live-Schalte mit einer Presseschau aus Spanien. Deswegen muss ich jetzt gleich los, ich muss Zeitung kaufen. Furia Roja, gestern mit 4:0.
Genau. Und dann schauen wir mal, was die Argentinier heute Abend gegen die Österreicher machen. Und bin ich mal gespannt.
Genau, ich habe gleich noch ein Interview mit einem argentinischen Kellner. Der ist absoluter Kult hier. Basti Chuchi aus dem Bamboleo. Kommt nachher im Argentinien-Trikot. Da machen wir ein schönes Interview. Das gibt's auch auf Sky. Und ansonsten viele schöne bunte Berichte. Und wie gesagt, wir warten auf die Nachricht, sobald der Trainingsplan raus ist, ob wir dann in der zweiten Juliwoche dann nach unserer Sommerpause Henning Matriciani hier begrüßen dürfen. Aber wie gesagt, das können wir jetzt noch nicht sagen.
Wenn das nicht klappt, haben wir trotzdem gute Dinge, weil du dir dann, du bist ja beim Trainingsauftakt dabei, dann kann man die erste Erkenntnisse und so weiter. Ja, mit meinem WM-Tipp der Argentiner fühle ich mich nach dem ersten Spiel gut. Dein WM-Tipp Curaçao.
Wird schwierig.
Nicht ganz so, aber haben jetzt einen Punkt geholt. Haben einen Punkt geholt, muss man sagen. Und der Curaçao-Torwart hat einen WM-Rekord aufgestellt. Es ist der Torwart mit den meisten Paraden nach 90 Minuten. Muss man auch sagen, nach dem 7:1 gegen Deutschland habe ich jetzt nicht gedacht, dass die einen Punkt holen. Aber Dick Advokat hat da, finde ich, freut mich auch für die kleinen Teams. Cap Verde und wie sie alle heißen.
Ich switche dann jetzt von Curaçao auf Cap Verde.
Ja, so, aber die könnten sich halt tatsächlich qualifizieren mit einem Sieg gegen Saudi-Arabien, glaube ich, sind die in der Zwischenrunde. Ja. Genau. Ja. Gut, und damit bedanken wir uns, wie gesagt, was Dirk vorher auch gesagt hat, danke für euer Einschalten, und wenn irgendwas ist, meldet euch bei uns. Ansonsten normalerweise bis in 2 Wochen, und Dankeschön. Tschö.
Alles klar. Ciao.
Schalker Markt, der S04-Podcast von Sky Sport.